Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
Jo, und damit wäre das Thema bzw. der Inhalt dieses Podcasts ja eigentlich schon halbwegs umrissen. Ein paar Worte würde ich vorweg aber trotzdem noch gerne loswerden. Kurz zu mir. Mein Name ist Oliver Plöger. Ich wohne in Köln und bin seit circa 2002, 2003 als freier Journalist unterwegs. Ich habe viele, viele Interviews geführt mit Musikern, Künstlern, Sportlern etc. Ich habe Dokumentationen im In- und Ausland gedreht und war dabei mal hinter, aber auch mal vor der Kamera. Viel wichtiger aber, insbesondere was diesen Podcast angeht, ich habe Mitte, Ende der 90er Jahre angefangen, mich selbst tätowieren zu lassen. Ich habe inzwischen Arbeiten von knapp 40 Tätowierern aus dem In- und Ausland gesammelt. Ich habe zudem auch mal einige Ausstellungen mit Tätowierern organisiert und kuratiert und war auch 3 Jahre lang mal sowas wie eine Art Shopguy in einem Laden. In diesem Podcast geht es mir vor allem darum, den Werdegang, die Entwicklung und die ganz persönlichen und subjektiven Eindrücke eines jeweiligen Tätowierers in Erfahrung zu bringen. Warum machst du das überhaupt? Warum arbeitest du genau in dem Stil, in dem du arbeitest? Wie und warum haben sich deine Arbeiten weiterentwickelt? Was nervt dich am Tätowieren? Was ist das Geile am Tätowieren? Welche Rolle spielt Social Media? Und was für ein Privatleben hat man eigentlich, wenn man immer nur an die nächste Tätowierung denkt? Um all das und wahrscheinlich noch viel mehr geht es in diesem Podcast. Und jetzt viel Spaß und eine gute Zeit mit meinem heutigen Gast.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
Ja, und ich bin heute zu Gast, mal nicht auf Zoom oder vom Rechner über der letzten Folge mit dem Olli Lonien. Es ist eigentlich Quatsch, weil ich weiß ja nicht, wer wann welche Episode hört, aber ich setze halt jetzt voraus, dass die Leute das so wissen, dass die vorherige Episode mit dem Olli Lonien war. Ich bin heute zu Gast, ich freue mich sehr, im schönen Ruhrgebiet, mitten in Dorsten, bei Leib und Seele und bei Dirk Reuter. Dirk, ich grüße dich.
Ich grüße dich, Olli. Schön, dass du hier bist.
Ich freue mich sehr. Ich war, glaube ich, letztes Mal vor, das hatten wir gerade im Vorgespräch rausgefunden, ich glaube, ich war letztes Mal vor 23 Jahren hier im Laden. Da habe ich mir von einem damaligen Piercer noch was piercen lassen. Du hast mich auch irgendwann mal gepierst.
Das ist möglich, aber da kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
Das muss so 96 gewesen sein. In einem alten Laden, den du davor hattest. Tattoo Mosquito.
Richtig.
Der war irgendwo in einem Rapsfeld oder was war das für ein Feld?
Die Feldfläche, die hat immer gewechselt. Das war außerhalb von Dorsten oder am Rande von Dorsten, in der Nähe vom Wertstoffhof damals. Die autonome Zone.
Warum autonome Zone?
Weil da alles möglich war in der Gegend. Das war damals die einzigste Möglichkeit, wo ich damals eine Gewerbefläche bekommen hatte.
Okay.
Als Tätowierer.
Ja, und da haben dann auch abends irgendwelche Aktivitäten stattgefunden von Leuten, die man so eigentlich nicht so gerne treffen will, oder?
Unter anderem. Da war also abends auf jeden Fall schon auch mal Verkehr da in der Gegend.
Okay, wie auch immer der geartet war.
Genau.
Das war tatsächlich, ich erinnere mich daran halt auch so gut, weil es tatsächlich das erste Tattoo-Studio war, in dem ich je in meinem Leben war, wo ich so das Gefühl hatte, ja, also da ist irgendwie eine Übereinkunft oder da ist so ein gleiches Mindset, weil vorher, ich komme ja aus Gelsenkirchen, da gab es einen Laden Diesel und Armin hießen die, glaube ich, das war so ein Bikerladen.
Waren die in Gelsenkirchen?
Die waren auch in Gelsenkirchen, ziemlich genau, die hatten ja mehrere Läden in den 90ern und in Gelsenkirchen waren die auch. Und da kamst du rein und das war so eine richtig schroffe, so, was willst du denn, Attitüde, so, ne? Und bei dir kam ich rein und hab mich sofort wohlgefühlt, weil da lief coole Musik. Du warst ein hübscher Bengel, warst nicht viel
super.
Älter, bist natürlich immer noch. Ne? Wenn du dich an diese Zeit so erinnerst, das war so 96, als ich dich kennengelernt habe. Wie lange hattest du den Laden da schon, den Moskitoladen? Und was warst du damals so für ein Typ im Nachhinein?
Puff, also, den Laden aufgemacht habe ich dort 95. Ich glaube, im Mai 95 habe ich den Moskito da in der dir bekannten Ecke aufgemacht. Ja. Was war ich für ein Typ? Sehr, sehr schwierig zu beantworten eigentlich. Immer noch Skateboard gefahren, auf Konzerte gegangen, dann auch mal komische musikalische Ausflüge durch Bruder von unserem gemeinsamen Bekannten Kai und so gehabt.
Das waren dann so Ambient-Goa-Geschichten.
Genau. Das waren mal so 2 Jahre irgendwie meines Lebens, wo man mal irgendwie so ein bisschen abgedriftet ist.
Ja.
Ja.
Latzhosen hattest du oft getragen.
Auch, ja, wahrscheinlich.
Ja. Dickies Lachshosen. Lachshosen.
Genau, Lachshosen. Ne? Das ist der Name Programm. Karhard und Dickies Lachshose.
Ja, das ist ja dieser Reuter, er trug immer Lachshosen.
Ah, genau. Ja, ja. Frei hängen muss er. Wie war man zu der Zeit drauf? Allgemein oder tätowiermäßig bezogen? Also
nee, so als Typ. Ich sage mal so, ich glaube, du hast schon ein bisschen angerissen, du hast schon am Leben teilgenommen. Ne?
Auf jeden Fall. Ne? Also ich war auf jeden Fall lebenslustig, ich war viel unterwegs, ja. Musik, Skateboarding, alles Mögliche, viele Leute kennengelernt.
Ja,
ja, ich habe auch nicht reingespuckt.
Ja, klar. Und vor allem, ich meine, du warst ja wirklich das ist ein abgeschmackter Begriff, aber du warst halt so ein bunter Vogel, ne? Also ich hatte so einen wie dich tatsächlich noch nicht gesehen. Du warst ja auch schon sichtbar tätowiert, ne? Du hattest damals, als ich kennengelernt habe, das Pick im Nacken vom Hennes hattest du zumindest schon. Die Halsseite glaube ich noch nicht.
Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob das Pick im Nacken nicht nach einer der Halsseiten gekommen ist. Also chronologisch kriege ich so Sachen teilweise nicht mehr ganz zusammen.
Ich bin mir ziemlich sicher, weil mir das so aufgefallen ist. Ne? Und vor allem habe ich gesehen, du hattest bunte, farbige Tätowierungen. Ne? Das war ja so Tribal-Zeit in den 90ern. Ne? Und dann gab es so schwarz-grau im Schwimmbad, hast du gesehen, mal so Wikinger-Dinger. Und du hattest ja wirklich bunte Dinger drauf. Und das hat mich total beeindruckt. Ne?
Ja. Das hat sich schon irgendwie früh rauskristallisiert, so irgendwie mit farbigen Tätowierungen. Meinen Rücken, den habe ich damals noch, also bevor wir uns kennengelernt haben, hatte ich ja schon den Rücken tätowiert.
Der war ja, glaube ich, so ein schwarz-grauen Minotaurus, ne?
Da ist ein Minotaurus und eben so ein Zeus, der eigentlich mehr aussieht wie Thor oder wie auch immer. Und den hat der Ralf damals gemacht. Der Gutermann,
richtig. Verstorbene Ralf Gutermann.
Richtig, leider. Ja. Oh, Friede seiner Asche.
Und das heißt, dein ganzer Buckel war deine vierte Tätowierung oder was oder insgesamt?
Eigentlich war der, warte mal, das erste war auf dem Oberarm eine Sonnengeschichte, dann auf dem Buckel das rechte Schulterblatt, das linke Schulterblatt und dann der Rest. Mhm. Also wenn es so, der Anfang des Rückens war also so gesehen die zweite Tätowierung und dann vollständig innerhalb der folgenden 2-3 Jahre, je nachdem, wie es Geld hat.
Das war so 92, 93 sowas?
Nee. Der Puckel müsste gewesen sein, da habe ich schon tätowiert. Da habe ich mir den Puckel dann weiter. Doch, 93? Doch, stimmt.
Schon, ne?
Stimmt.
Ne? Weil ich habe dich 96 kennengelernt, da warst du schon dabei, da war der Rücken schon längst, also was heißt längst fertig, aber auf jeden Fall fertig.
Der war durch, genau. Ne?
Genau, richtig.
Der war durch.
Wie war das damals, Anfang der 90er, beim Ralf Gutermann im Laden? Hast du dem relativ schnell gesteckt, dass du auch anfangen wirst zu tätowieren oder willst? Oder hast du da schon eine
Fresse? Nö, da hält man am besten die Schnute. Ja, das war ja damals auch ein ganz anderer Vibe irgendwie, fand ich. Das war noch eine Zeit auch irgendwie, da hatte Tätowieren noch Magie, die heute ja meines Erachtens relativ abhanden gekommen ist. Aber die Magie war halt damals noch da. Es war ein ganz anderes Umfeld und dann speziell natürlich bei so einem Typen wie der Ralf. Und das war ja auch respekteinflößend und das Ganze hatte so eine Aura, die mich sehr, sehr angezogen hat. Auf jeden Fall überhaupt Tätowierung an sich. Meine erste Tätowierung habe ich vom Heiko Gantenberg bekommen.
Aus Mal, ja.
Aus Mal. Und dieses ganze Metier, diese ganze Geschichte hat mich einfach in seinen Bann gezogen. Und beim Ralf, da hast du erstmal, wie habe ich früher immer so schön gesagt, Schnauze halten und der sich tätowieren lassen und dann auch währenddessen mit den Augen geklaut. Und
aber
besser erstmal nichts mehr
gemacht,
sagen.
Da konntest du ja nicht groß was sehen.
Ja, du kannst aber schon eine Menge sehen. Irgendwie Arbeitsabläufe gucken und so weiter.
Hast du immer so einen riesen Spiegel mitgebracht?
Ja, also nein, das nicht. Aber ja. Ja, das war eine sehr spannende Zeit auf jeden Fall. Nee, sofort gesteckt habe ich ihm das nicht. Hinterher dann irgendwann. Und so kann man dann auch immer mal wieder ins Gespräch. Wir haben hin und wieder mal telefoniert. War jetzt nicht so, dass ich irgendwie ultra dicke mit dem Ralf war, aber er wusste, wer ich bin, und man hat sich gegrüßt und man hat sich auch mal, ich habe ihn mal besucht oder wie auch immer. Und ja, es ist leider sehr schade, dass er so früh gegangen ist.
Ja. Du hast, glaube ich, du bist Schlosser, ne? Gelernter Schlosser.
Ja, ich bin gelernter Schlosser, habe damals bei der Ruhrgas gelernt in Essen.
Ja. So, einmal dem Dirk noch ein bisschen das näher das Mikro dran
Okay,
machen. So
okay.
Mittelweg, weil er muss Kaffee trinken und quatschen. Ja, so ist super.
Bei Spitze, ich wollte mit der Tasse nicht an das Mikro, nicht, dass das so ein blödes Rauschen oder Schrappen
Ach,
gibt.
scheiß drauf.
Nee, ich habe Anfang 90, ja 90, ich habe 90 irgendwie die Ausbildung zum Schlosser gemacht, Industriemechaniker damals bei der Ruhrgas. Und der Lehre mich dann tätowieren lassen.
Vom
Und dann
Heiko zum ersten Mal.
beim Heiko,
Ja.
richtig, dann Ralf. Und währenddessen dann auch schon 93 angefangen, selber zu tätowieren.
Was war so der Turning Point, wo du gedacht hast, ich will nicht nur ein Tattoo haben, sondern ich will das selber machen? Kannst du dich daran noch erinnern?
Kann ich ganz schwer sagen, wie das gekommen ist. Das war auf einmal da.
Weil du vielleicht von deinem Job auch dachtest, so, boah, ey, will ich das mein Leben lang machen?
Ne, ich glaube, die Fragen haben sich bestimmt irgendwie gestellt, aber jetzt nicht so, dass ich es bewusst mich dran erinnere. Nee, keine Ahnung. Tattoos haben mich immer schon fasziniert. Tattoos haben auf jeden Fall, oder Tattoos an sich schon als Kröte. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst. Es gab, müsste in den Ende der 70er, Anfang der 80er, gab es damals noch diese rechteckigen
Bazooka
Kaugummi-Pakete.
Joe?
Nee, nee, nee,
Nee.
nee, nee. Das waren so rechteckige Pakete mit einem gelben Papiereinband, da war ein Kaugummi dann drin und fünf Aufklebetattoos.
Aha.
Und zwar waren die aber, sahen die auch schon aus wie richtige Tattoos. Die waren also auch nicht so computermäßig scharf schwarz und so unnatürliche Farben, sondern die waren schon grünlich mit
Die waren
auch
schon
roten.
geblowt.
Im Endeffekt, ja, und es war halt altes englisches Flash.
Krass.
Also Schlangen mit Dolchen, Schiffe, Panther und der ganze Kram. Und damit waren wir als Kinder schon voll. Also immer, wenn die Oma mal da war oder wie auch immer und da hast man eine Marke gekriegt, dann gleich zur Bude die Dinger geholt und dann, da waren wir mit vollgepflastert. Und
Hattest du denn, bevor du dir selber mit Aufklebetattoos die Arme vollgepeikert hast, in Dorsten oder irgendwo in deinem Umfeld auch richtig Tätowierte schon gesehen?
Ja, also da ist jetzt die Frage, was ist in deinen Augen richtig tätowiert? Ich habe die ersten Tattoos gesehen, war in der Nachbarschaft, so klassisch.
Kernasi.
Nö, also so weit will ich
Ja,
gar nicht gehen, aber
okay.
klassisch irgendwie den klassischen Kreuzberg, weißt
Genau,
du,
ja,
natürlich, ne?
klar.
Kreuz auf dem Hügel, Kawasaki drunter oder wie auch immer.
Ja, oder
Und
Kapsaki, wie beim Dieter aus Köln, da gab es ja mal so eine Anekdote, ne?
ja, genau, also ich hörte davon und das waren so die Sachen, die man auch als Kind schon gesehen hatte, so von den Opas an der Bude auch, ne? Kennst du ja bestimmt
Ja,
auch irgendwie aus Gelsenkirchen.
ja.
Und später, das muss wohl so sein, mit 10, 12 gewesen sein, ein Engländer. Ich weiß gar nicht mehr wo genau und wie, ich kann mich nur an die Unterarme erinnern, ein Panther und ein Segelschiff. Direkt klassisch Englisch, oben, Unterarm, außen,
Wo hast du den
lang
gesehen?
Panther.
Im Urlaub oder was, oder?
Nein, ich meine damals in Wulfen, frag mich nicht, ich glaube, das hatte damit zu tun, weil in Alt-Wulfen war ja die British Airbase,
Ah,
oder es war
okay.
nicht eine Airbase, sondern es war die Munan-Waffen, ein Munitionslager von den Briten.
Aha.
Und deswegen hatten wir hier in der Umgebung einige Engländer. Und ich meine da, oder war es im Urlaub, aber ich weiß es nicht mehr.
Ja.
Jedenfalls war das prägend.
In den 90ern war natürlich eine tattoo-mäßig eine andere Bildsprache angesagt. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, da war ich völlig baff. Wie gesagt, ich war 96, habe ich mich an das Thema mal so langsam rangetastet. Und dann war ich bei dir im Laden und hatte gerade irgendeine englische Tattoo-Zeitung gerade, die kam gerade an dem Tag raus. Und dann hatte ich dir so auf 3 Meter was gezeigt, ne, wo ich eine Arbeit irgendwie gut fand. Und du sagtest, du drehst dich so um und sagtest, ja, das müsste von Guy Aitchison sein. Und dann gucke ich da drunter und dann steht da Guy Aitchison. Und in dem Moment ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich war so unbedarft, mir war gar nicht klar, dass ja ein Tätowierer einen ganz eigenen, unverwechselbaren Stil haben kann. Das war mir da bis da, zu dem Moment war mir das noch nicht so klar.
Gut, aber da hast du natürlich jetzt auch ein Paradebeispiel rausgepickt. Ne?
Ja.
Aber ich weiß, worauf du hinaus willst.
Ja.
Dass das auch wie für dich dann wie so ein Turning Point gewesen ist. Plus du warst ja auch gar nicht so in der Materie drin jetzt.
Gar
irgendwie.
Nicht,
du hast, ne? Da hattest ja gerade erstmal irgendwie den Weg da reingefunden.
Ja.
Aber ja, Tätowieren hat sich dann Mitte der 90er halt auch noch weiterentwickelt. Aber vorher was heißt, die Bildsprache war anders? Ja, gut, das, was du jetzt ansprichst, war natürlich, dann hatte noch mehr diesen künstlerischen Aspekt, obwohl es auch vorher schon in der Tätowierwelt, sag ich jetzt mal, natürlich schon herausragende Leute gab, die man auch wiedererkannt hat, wo die Sachen eben auch hervorragend waren. England zum Beispiel, LL Hardy und solche Sachen. Ne? Das ist ja das ist auf jeden Fall nicht von der Hand zu weisen.
Kannst du dich noch an eine Tätowierung konkret erinnern, wo dir wirklich die Kinnlade runtergegangen ist, vielleicht auf einer Convention Anfang der 90er oder irgendwas, wo du dachtest so, boah ey, das ist ja unfassbar, dass das überhaupt so möglich ist.
Eine Tätowierung, die mich, also erstmal muss es, waren es bestimmt sehr viele. Plus, dass die Erinnerung an die Zeit teilweise auch noch so ein bisschen vernebelt ist. Ich weiß also auch nicht mehr so
alles. Ja, und dein Kopf kreiste zu dieser Zeit ab und zu mal in Nebel, ja.
Das ist wohl richtig. Aber ich kann mich an eine Sache erinnern, wo ich, die ich gesehen hatte, die mich technisch umgehauen hatte.
Ja.
Jetzt nicht, dass ich sie hätte haben wollen.
Ja,
sondern
ein Riesenunterschied.
Es war einfach nur eine abgefahrene Geschichte, und zwar vom Little Winnie Myers muss das gewesen sein. Das war dieser Muskulaturarm.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du dich an den erinnerst. Da war ein ganzer Arm auf einem Typen,
ja,
der nur praktisch aus Muskulatur bestanden hat.
Ja. Ich habe mich Jahre später mal von Little Winnie tatsächlich tätowieren lassen.
Ah, okay.
Ist aber leider nicht
mehr da. Das war eine der Geschichten, wo ich sagte, das ist abgefahren. Ich hätte es nicht haben wollen, aber einfach nur dieser, wie man Körper mit einbeziehen kann in Tätowierung, mal abgesehen von den japanischen Sachen und so weiter und so fort, oder eben dann auch diese Tribal-Geschichten, die ja dann auch muskulaturmäßig angepasst waren.
Ja.
Aber da jetzt wirklich maßgeblich durch die Muskulatur des Trägers, da die Muskulatur auch so entstehen zu lassen, das mit der Farbgebung, mit der Menge an Schwarz, wie auch immer, das war schon.
Weil es auf so vielen Ebenen auch herausfordernd war.
Ja, und es war neu. Es war absolut neu und hatte ich in der Form noch nicht gesehen. Ich weiß auch gar nicht, ob das schon in der ITA oder irgendwas drin war, oder ob das sogar noch, ich glaube, das war sogar noch diese ganz einfache Tattoo-Zeitung damals, die da aus dem gleichen Verlag kam.
Da gab es zahlreiche, ne? Da gab es auch viele, die es nun mal ein Jahr gab und dann war sie da weg.
Ja, ich meine die ersten beiden, die es, oder praktisch die erste, in Deutschland gab es ja eine ganze Zeit lang, so im normalen, wie heißt es, Zeitschriftenhandel oder Tankstelle oder so, gab es ja nur diese Tattoo. Die gab es ja, das war glaube ich nur die und die anderen Sachen, ITA und was gab es denn da noch? Skin in Ink und so. Die
Skin Deep, gab's.
Ja, die war, ja, das kam alles viel später.
Ich bin ja auch später dazugekommen, ne? Das ist ja natürlich der Unterschied.
Ich meine jetzt wirklich 92, 93, so die Geschichte. Mhm. Und das war, glaube ich, da kam diese ganze Tätowiergeschichte noch aus der Biker-Szene.
Ja.
Weil ja eben auch diese Biker-Verlage da die Zeitung rausgebracht hat.
Ja, ja.
Genau, da war immer die Spoiling Rogers Anzeige drin und so weiter und so fort.
Nimm mich mal kurz an die Hand. Du hattest, warst noch in deiner Schlosserlehre oder hattest die gerade beendet und dachtest so, komm ey, jetzt brauche ich auch mal so ein Eisen, jetzt muss ich mal ausprobieren. Auf wem hast du dein erstes Tattoo gemacht? Auf dir selbst?
Auf mir selbst, ja.
Gibt's das noch?
Gibt's das noch? Ja, es gibt's auch.
Zeig mal.
Es gibt's auch. Das ist,
ja, klassisch auf dem Bein.
Dieses Tribal-ähnliche
Gebilde,
so Vogel, keine Ahnung.
Und DC steht da?
Ja, das kam später. Das ist ein Crew-Tattoo, was ich mit den Jungs vom Tattoo Paradise
okay.
Okay. Wir uns in so einer Nacht- und Besäufnisaktion irgendwie gestartet haben.
Die besten Dinger immer.
So, und dann, das war das erste auf mir, das war aber, ist aber auch an dem Abend gar nicht fertig geworden.
Hast du das zu Hause gemacht?
Ja, klar.
Da hast du bei deinen Eltern gewohnt?
Nee, ich habe schon alleine gewohnt.
Weil du hattest ja Kohle von der Ausbildung und so, ne?
Ja, richtig. Obwohl, ich bin mit 610 Mark ausgezogen, in Wulfen wohnend und dann immer nach Essen fahren und so weiter und so fort. Das habe ich doch tatsächlich irgendwie... Wo habe ich das gemacht? Bei der Eva damals zu Hause, bei meiner damaligen Freundin. Und das zweite war auf einem ehemaligen Schulkollegen von mir. Ein kleines Röschen am Knöchel. Ja. Das habe ich noch zu Hause bei einem damals Bekannten gemacht, dem Axel. Durch den habe ich so diesen Einstieg in diese Tätowiererei bekommen. Der hat auch zu Hause rumtätowiert.
Das war jetzt aber nicht der Axel, der irgendwann in Krefeld...
Nein. Das war jemand ganz anderes. Den habe ich ihn mal kennengelernt. Der hat zu Hause rumtätowiert. Und auf irgendeinem Konzert habe ich den kennengelernt.
Ja.
Und habe mich so ein bisschen an den gehängt, weil ich wollte natürlich... Ich war neugierig. Ich wollte Sachen wissen, ich wollte an Material kommen und so weiter und so fort. Da war dann einer in deinem direkten Umfeld, der das macht. Mhm. Und somit konnte ich dann auch da eben mal beiwohnen und Ähnliches.
Aber der hat auch zu Hause gearbeitet.
Der hat zu Hause gearbeitet, genau. Ja. Und
was war damals so mit, ich meine, das klingt immer so romantisch, man fängt halt zu Hause so an, aber so hast du ja dir so Hygiene und so, hast du mal einen Crashkurs gemacht oder dir mal irgendein Buch besorgt, weil Internet gab es ja noch nicht?
Nee, Internet gab es nicht, aber erst zum Ersten hast du das kopiert, was du gemacht hast, weil du hast dich ja tätowieren lassen und hast natürlich dann auch mit offenen Augen und einem wachen Kopf zugeschaut.
Und da hat der Axel auch Wert drauf gelegt? Der
hat dann nein, das kam beim Axel noch gar nicht so zum Tragen.
Ah.
Sondern mehr so durch auch mein Tätowieren, sich beim Heiko tätowieren lassen und okay. Ralf und so weiter und so fort. Natürlich Handschuhe durch den Axel und so weiter und auch mal irgendwie ein paar Spritzer, Desinfektion und so, klar. Das kam dann eigentlich auch durch sich tätowieren lassen, zugucken und natürlich auch hinterfragen und nachdenken. Mhm. Und bin sowieso jemand, der sich über alles Mögliche im Kopf macht und warum und weshalb, weswegen.
Vor allem Anfang der 90er, das war ja auch so eine Zeit, jeden Tag vor der Tagesschau gab es ja irgendeinen AIDS-Spot zum Beispiel.
Ja, das war ja schon später dann, oder?
Oder? Ja, aber du weißt, das war also ungefähr in der Zeit. Also man hatte schon Bewusstsein, da gibt es Sachen, die sind nicht so gut.
Das ist klar, aber wir haben, also...
Ja.
Da war so in der ganzen Zeit, wo man tätowiert, hat sich das Tätowieren ja hygienisch weiterentwickelt und somit hat man sich selber auch automatisch dem mit angepasst.
Ja.
Und was Hygiene angeht, auch durch befreundete Arzthelferinnen und Ähnliches, durch Gespräche über Autoklavenunterschiede, Heißluft, Autoklav und so weiter und so fort und eben auch durch Nachdenken.
Klar.
Ja. Einfach durch Nachdenken.
Ja, vor allem, wenn du heiß bist und du willst in dieses Tätowieren rein, du brennst ja. Du hast absolut, ja gebrannt absolut. Bis zum Gehtnicht mehr. Ne? Dein Kopf stand ja in Flammen. Ne? Mhm. Und du warst auch auf vielen Conventions, glaube ich, hast dich viel ausgetauscht und so weiter.
Genau.
Ja.
Ich meine, dadurch habe ich mich irgendwie entwickelt auch. Es war ja halt anders, so wie heute. Wenn du jetzt irgendwie eine Lehre machst und durch deinen Lehrherrn oder durch den Laden, wo du lernst, dann irgendwie die ganzen Kontakte bekommst und alles irgendwie auch das ganze dein Wissen vermittelt bekommst, das war halt anders. Ich musste halt irgendwie raus in die Welt. Ich musste halt gucken, dass ich so viele Leute wie möglich auch kennenlerne.
Vor allem, mit du sagst, du warst ja in Dorsten und nicht in Hamburg, wo es 20 andere Läden, wo man sich austauschen kann oder so, ne?
Und man lernt dann automatisch durch Austausch mit anderen Leuten, ne?
Auf der anderen Seite, Ruhrgebiet war natürlich auch in den 90ern richtig Hotspot für geile Läden. Ne?
Ja, absolut.
Ne?
Absolut.
Ne?
Hier ist eine Menge entstanden.
Ja.
In Anfang, Mitte der 90ern.
Ja.
Ja.
Deine Zeichenskills, waren die schon immer da? Oder kamen die mit dem Gedanken, ich würde gern tätowieren lernen? Moment mal, da muss ich ja zeichnen können. Kann ich das überhaupt?
Was heißt da Zeichenskills? Also wenn man jetzt sagt, so ich habe schon immer gezeichnet, so wie das jeder irgendwie sagt. Ich meine, natürlich hat jeder Mensch, du wahrscheinlich auch, hat irgendwie als Kind schon immer irgendwie mal einen Stift in der Hand gehabt.
Muss ich leider verneinen und ich bin, glaube ich, der untalentierteste Zeichner der Welt. Ja.
Man hat natürlich, also oder beziehungsweise ich habe schon immer gezeichnet. Ob das jetzt wirklich gut war, das möchte ich jetzt mal bezweifeln, aber ich habe mich als so aus Langeweile und so auch schon irgendwie damit beschäftigt gehabt, mal irgendwie vom Was ist was Buch ein Cover abzumalen oder irgendwie mit Bleistift und solche Sachen, aber auch weniger natürlich zu dem Zeitpunkt auch gar nicht tattoo-orientiert. Das kam im Laufe der Zeit irgendwie, das war auch noch nie wirklich, ja, wie soll ich das sagen? Zeichenskills zu dem Zeitpunkt im Vergleich zu heute auf jeden Fall bei weitem nicht so ausgeprägt. Mhm. Hab auch immer nur das gemacht, was ich mir irgendwie persönlich irgendwie zugetraut habe.
Okay.
Als es dann ging, so zum Beispiel ersten Wikingerköpfe, schwarz-grau und so, ne, da bin ich erstmal nicht dran.
Aha.
Weil ich eben sehr großen Respekt hatte vor Anatomie in dem Sinne im Gesicht, dass du da nichts verkackst und das so
sieht
weiter. Und
selbst
so fort.
Jemand, der sich nicht besonders auskennt, sieht einen Fehler.
So sieht's aus. Ja. Und das war eigentlich schon immer, bis zum heutigen Tag, ist das so ein Ding, das sich durch, wie so ein roter Faden durch meine ganze Tätowiererei zieht auch, dass ich nur das mache, was ich mir selbst auch zutraue. Mhm. Und wenn ich sage, so, ich mache dir kein Porträt von einem lebenden Menschen, weil ich A der Meinung bin, es gibt genug Leute, die das besser können als ich.
Ja.
Ne? Und dann soll man doch besser dahin gehen. Ich kann dir gerne eine gute Tätowierung machen, aber dann eben
ja.
Die Sachen, in denen ich da fähig bin.
Machen wir einmal kurz Fenster zu.
Jo, mach das. Ja. Zeichenmäßig, das war halt dann auch gerade auch zu Anfang zu der Tätowiererei, da gab es ja auch keinen direkten festen Stil, den man gemacht hat oder den ich gemacht habe. Einfach, es war halt, du warst erstmal heiß aufs Tätowieren, du hast erstmal alles tätowiert, was man sich eben zugetraut hat, ob das jetzt der Schädel mit der Indianerfeder war, ja. Röschen, Delfinchen oder egal irgendwas. Ne? Das
ja, das habe ich tatsächlich auch bei dir im Laden. Ich weiß noch, da war einmal so ein Kunde, so ein großer, stämmiger, auch mit so einem Schnäuzer und der hatte so einen richtig fetten Alien, so einen Giga-Alien auf dem Oberarm.
Oh mein Gott, ich erinnere mich.
Ne? Und das war so detailliert und ich dachte so, ah, okay, sowas macht der auch, ne?
Ja, ja.
Ich weiß nicht, ob der Teil heute jetzt immer noch so steht.
Das weiß ich nicht, aber ich kann mich an diesen Arm erinnern, an dieses Ding. Ja, ja, weil ich mich damals schon danach dann schon gesagt habe, ey, scheiße, meine Nummer. Das war, weil es so frickelig war. Ja. Aber egal, man hat trotzdem im Laufe der Zeit, dann auch gerade zu der Zeit, wo du mich da kennengelernt hast, ich kann mich an so ein Schlangenlederarmband erinnern, was ich jemanden gemacht habe, auf dem linken Oberarm, irgendwie so, weiß nicht, 6-7 Zentimeter breit. Und das Ganze hat dann tatsächlich das Muster einer Diamantklapperschlange bekommen. Alter. Und ich weiß noch, dass es waren über 400 Schuppen, ich habe das damals gezählt.
Alter.
Das ganze Ding war also mit ganz kleinen Schuppen durchzogen, jede Schuppe 2 bis 3 Farben, ein totaler Wahnsinn. Der Witz ist, ich habe das irgendwann vor 10 Jahren mal wieder gesehen, oder vor 8 Jahren, und dann war immer noch okay.
Krass.
Also, du hast zwar natürlich diese ganzen unterschiedlichen Brauntöne in dem Sinne, nicht mehr in dem Sinne so gesehen, aber das ganze Ding war immer noch da, immer noch gut, und dieses Diamondback-Muster auch immer noch völlig erkennbar.
Mhm.
Aber so wächst du halt, ne? So entwickelst du dich.
Was ich ganz interessant war, dieser Sprung von deinem Kumpel Axel, wo du ein bisschen zu Hause geguckt hast, zu, ich meine, da kann ja nicht viel Zeit vergangen sein, bis zu dem Entschluss so, ich mache einen eigenen Laden auf, Moskito-Tattoo.
Also, ich habe angefangen zu tätowieren, also ich rechne mein Anfangsdatum von dem Moment an, wo ich das erste Mal eine Maschine in die Hand genommen habe. Und das war natürlich noch privat, das war 1993 Rosenmontag, das weiß ich noch.
Sowas vergisst man nicht, ne?
Nein, genau. Das vergisst man nicht. Da weiß ich nämlich noch, da bin ich an dem Tag, habe ich mir vom Kumpel den Golf 1 geliehen und bin nach Holland gefahren und habe mir in Holland mein erstes Tattoo-Equipment gekauft, mit dem Axel zusammen.
Aha.
Da sind wir da runtergescheppert, na wer was Hof.
Warum ausgerechnet da in Holland? Warum habt ihr nicht irgendwas bestellt aus Amerika oder so?
Ja, weil, erstens wollte man es schnell haben. Zweitens hast du einen gesucht, der auch ohne Gewerbeschein irgendwas rausgibt.
Aha.
Und
die Holländer halt.
Da war dann halt Holland, plus die haben ja Spalding & Rogers Material vertrieben.
Ah.
Unter anderem haben die auch eigene Maschinen gebaut, aber alles, zwar eigene Rahmen, aber alles mit Spalding Innenleben und so weiter und so fort. Ja. Und da ist man dann, ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich an die Adresse gekommen bin. Jedenfalls sind wir da auf den Rosenmontag dahin gescheppert. Es hat geschneit wie Sau, ich kann mich noch erinnern. Ja. Auf dem Rückweg nachts noch irgendwie mehrfach von der Polizei angehalten worden, weil es war ja Rosenmontag.
Ja, ja.
Und dann habe ich mich in der Nacht noch irgendwie selber tätowiert.
Krass. Nach dem Trip da im Schnee.
Ja,
und
klar, war ja heiß. Ja, ja, ich habe ja Bock gehabt. Es musste ja jetzt, es ist ja so, wenn du ein Paket kriegst, packst du das aus,
ja, und
am,
ja,
besten musst du es sofort ausprobieren.
Machst was damit, ne?
Ja, genau.
Und dein Schlosser-Background hat dir natürlich wahrscheinlich immens weitergeholfen, um dir die Materialien anzugucken. Und also, ne, wenn du da überhaupt keinen Bezug zu hast, so, dann zeigt ja jemand zwei Tattoo-Maschinen. Die eine ist super, die andere ist totaler Schrott und du kannst sie ja noch nicht mal auseinanderhalten.
Ja, obwohl das, zu dem Zeitpunkt, wo du gerade anfängst und gerade da reinschnupperst, habe auch ich keinen Plan gehabt.
Okay.
Also ich meine, ich kann zwar sehen, ob ein Rahmen vernünftig verarbeitet ist, aber das sagt mir ja noch lange nicht, ob das Ding gut läuft oder ob der Rest in Ordnung ist. Also ich möchte nicht wissen, wie viel Scheiße ich im Laufe der Jahre gekauft habe auch. Also
gibt es eine so eine Sache, die du am Anfang, die eigentlich total Grundvoraussetzung ist, die du lange Zeit überhaupt nicht bedacht hast oder verkackt hast, wo du dann irgendwann dachtest so, Alter, ja klar, Mann.
Grundvoraussetzung.
So zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe letztens irgendwo was gehört, da hat einer vergessen, die ersten anderthalb Jahre die Haut vernünftig zu spannen. Nee. Und solche Sachen. Nein.
Also solche essentiellen Sachen kann ich mich nicht dran erinnern, dass da irgendwie was gewesen ist, weil ich bin da immer so ein Typ, ich analysiere total viel für mich oder reflektiere.
Ja.
Und wenn dann irgendwas nicht klappt, dann muss ich das in dem Moment ändern oder mache mir dann Gedanken, warum irgendetwas so nicht funktioniert, wie es soll.
Ja.
Und da werden dann nach Lösungen oder wurde dann nach Lösungen gesucht, um das eben zu ändern, anders zu machen, wie auch immer. Deswegen damals auch irgendwie Nadeln löten, ey, holla die Waldfee.
Ja, ja.
Was man da alles ausprobiert hat. Mhm. Welche Nadelkonfiguration und was irgendwie funktioniert oder die mal so spreizen, mal so auffächern.
Ja, vor allem
und so
ultra komplex, weißt du, da machst du dir irgendeine, probierst du mal eine ganz eigene Nadelgruppierung auf und ja, dann kannst, ist ja schön, die kannst du ja am nächsten Tag tätowieren, aber du weißt ja gar nicht, wie das verheilt, ne, wie das drin bleibt. Dann musst du ja eigentlich quasi dem Kunden hinterher sein, um sich das anzugucken und so weiter und so fort.
Richtig.
Unglaublich komplex, ne?
Richtig.
Ja.
War halt damals auch anders, vor allen Dingen, weil ich ja nicht in einem Laden angefangen habe, sondern ja mehr oder weniger alleine für mich zu Hause.
Ja.
Ne? Und da war halt sehr viel versuchen, nachdenken, machen, gucken, tun und eben, wie gesagt, Kopf einschalten.
Aber immer noch, glaube ich, ein Vorteil, die Schlosserlehre dahinter, weil du hast ja nicht so die Muffen dann davor, das Ding einfach mal auseinanderzunehmen,
nee,
weil du denkst, im Zweifelsfall kriegt das schon wieder zusammen. Nein. Ne?
Also das mit der Schlosserlehre hinterher dann und auch, wenn man als ich da so reingefunden habe in die Tätowiererei, wo das dann, ne, wo man also täglich tätowiert hat und immer mehr und dann habe ich mich natürlich auch mit meinem Werkzeug auseinandergesetzt.
Mhm.
Klar, und halt, weil ich eh schon auch immer in allem irgendwie so ein Tüftler bin oder war, hier was
ich fummeln, glaub, Nerd da was. Kann man auch sagen in deinem Fall, ne?
Was?
Du hast da schon so einen Nerd-Status. Du hattest auch, glaube ich, relativ früh super viele Maschinen.
Ja, also ja. Maschinenmäßig ist auf jeden Fall so, schon so ein Schwachpunkt von mir, wenn das ist. Also da verliere ich schon mal mein Herzchen dran.
Das wie viel
ist
also, hast du heute?
Boah, ich habe keine Ahnung.
150?
Um den Dreh.
Ja, okay.
Um den Dreh ungefähr.
Gibst du mal welche weg oder?
Ja, ja.
Ja.
Hin und wieder auch, also ich habe auch einiges abgegeben im Laufe der Zeit und so weiter. Jetzt ist da auch noch einiges, was da rumliegt, was auch nicht unbedingt sein muss.
Wann hast du das letzte Mal Nadeln gelötet?
Jetzt lass mich überlegen. Vor 10 Jahren?
Vor 10 Jahren, ja.
Oder? Ich weiß es gar nicht mehr.
Musstest du da einen Schweinehund überwinden? Oder hast du gedacht, fertige Nadeln, super?
Ah, nee, am Anfang, als das dann mit dieser Nadelgeschichte rauskam, dass sie, also ich habe das erste Mal vorgelötete Nadelgruppierungen benutzt, 2002 bei American Graffiti in Sacramento.
Sacramento.
Genau. Da kam ich da an, ich hatte auch irgendwie Nadellötzeug mitgebracht und so, weil ich war ja einen Monat da.
Aha.
Oder es war geplant, für einen Monat da hinzugehen und hatte halt was dabei. Und die Jungs haben schon gesagt, im Vorfeld telefonisch irgendwie, ja, da kann man sich hier da findet sich was. Und da haben wir 2002 haben wir Nadelgruppierungen bestellt.
Ja.
Also noch gar nicht irgendwie fertig und eingepackt an der Stange, sondern du hast so ein kleines Röhrchen bekommen, wo dann nur die reinen Köpfe, Nadelköpfe dran waren.
Ah, und die musstest du aber immer noch dran
fummeln. Und die musstest du dann immer noch an deine Nadelstange löten. Aber so hatte das da für mich angefangen.
Ja. Und du wusstest davon noch gar nichts vorher, dass es sowas überhaupt
gibt? Nein, keine Ahnung.
Das heißt, du warst geflasht und dachtest so, wow.
Absolut, absolut. Ja. Absolut, das war 2-2. Und dann hat man aber auch schon mal so in dem Zeitrahmen irgendwie auch gehört, dass irgendwo in Deutschland jemand ist, der, oder auch in der Schweiz, der dann eine Nadel lötet. Und ich glaube, das war dann eine Nadel komplett für 15 Mark.
Ja.
Oder irgendwie sowas. Das war genau, das war vor dieser 2-2-Nummer noch. Das hatte man auch alles schon mal gehört. Und aber damals, wo ich meine Klamotten gekauft habe, in Werwershof, habe ich auch schon 4 fertig gelötete Nadeln dort gekauft, die ich dann selber zu Hause repliziert habe.
Ah, wo du gemerkt hast, die sind gut?
Nee, einfach
dann
so.
Baust du die nach,
genau, quasi, ich meine, ne? Okay, die haben ja damals auch, glaube ich, schon 15 oder 20 Mark eine gekostet, ja, irgendwie. Und die nimmst du dir mit, dann guckst du dir das an, verstehst du, dann baust du die nach.
Klar.
Kostet bei weitem nicht so viel Geld und du bist halt flexibel und kannst, ja, das selber machen.
Ja.
Genau, und ja, am Anfang, als das mit dieser ganzen, ich nenne es jetzt mal Nadelrevolution war, musstest du natürlich erstmal ausprobieren. Ne? Du probierst dich dann durch die einzelnen Hersteller, durch den einzelnen Kram raus, hast zwischendrin dann auch immer nochmal selber Nadeln gelötet und ja, dann war das irgendwann weg.
Ja. Ich muss nochmal drauf zurückkommen, den Entschluss zu fassen, einen eigenen Laden sofort aufzumachen, setzt ja auch ein gewisses Mindset voraus, im Sinne von, okay, wenn ich jetzt aufmache und da kommt der erste Kunde, das muss ich ja bedienen können. Hattest du auch überlegt, in einem anderen Laden anzufangen? Oder war diese Eigenständigkeit für dich eigentlich, lag auf der Hand, weil in Dorsten gab es nichts und du wolltest nicht woanders hin?
Nee, so kannst du es nicht sagen. Also ich hatte zwischenzeitlich, also das muss 93, 94 gewesen sein, als ich angefangen hatte, hatte ich schon Kontakte nach Berlin.
Ja.
Und weil.
Zu wem damals?
Hä?
Zu wem?
Zum Matthias von der Tattoo Connection erstmal.
Tattoo Connection war es ein Laden, richtig, in Berlin.
Das war ein Laden und der hat aber auch Material vertrieben gehabt.
Nie von gehört.
Krass. Und das muss, 93, 94 ja, gewesen sein, ja, in dem Rahmen.
Ja.
Und zwar habe ich den Stand und die Leute kennengelernt auf einer Tattoo Convention in Neuss.
Die damals der Ralf
der
Guttermann
Ralf,
mit dem Lacada, richtig, NC, glaube ich,
genau,
organisiert hat.
Genau,
ja?
genau.
Ah, ja.
Und ich weiß gar nicht mehr, durch irgendwen konnte ich da schon irgendwie Material kaufen.
Ja.
Das habe ich da hat irgendwie geklappt. Und war damals dann mit dem auch in Gespräch. Der hatte mich auch eingeladen, ich kann mal nach Berlin kommen und so weiter und so fort. Und hab da auch dann im Laden mal rumgehangen und auch unter anderem habe ich dort Ron Eckers kennengelernt.
Ah.
Der hat dort zu Gast tätowiert.
Alte holländische, englische.
Genau.
Ne, Tattoo-Legende.
Richtig. Und dann war auch das Angebot vom Matze damals irgendwie, dass ich eine Lehre hätte in Berlin machen können.
Mhm. Wie hat dir Berlin damals als Stadt gefallen?
Es war wild.
Ja, es war, Mauer war gerade offen.
Es war absolut wild und ich
warte,
kann mich,
mal, da, du warst doch, da war, stimmt, du warst im KitKat-Club, ne?
Unter anderem.
Und ich, genau, du hast mir das, glaube ich,
95, aber das war ja später. Das
ja,
war
ja,
viel
genau,
später.
Aber du hast mir das, glaube ich, 96 oder so erzählt und ich saß da, ich so, sowas.
Nee, das war später.
Sowas gibt es? Ja, oder ein Jahr später oder irgendwie so.
Ja, ja,
ne?
Ja, ja.
Ne?
Der Kai ich, war auch mit.
Der Kai Dröge.
Ja, ja.
Der Kai, ihr beide im Kekkel.
Ich war da 2 oder 3 Mal sogar insgesamt. Das war auch so eine abstruse Geschichte. Aber wie gesagt, wir reden ja da noch von 93.
Ja.
93, 94. Und zu dem Zeitpunkt musste ich für mich eine Entscheidung treffen. In Berlin war es damals so, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber entweder packst du es oder du gehst unter.
Ja, und vor allem, du warst ja noch mal jünger und was in Berlin so alles los ist,
genau,
feiermäßig, da
Drogen,
wirklich
keine Ahnung.
Genau, da kannst du unter die Räder geraten. Ne?
Das war einfach der Punkt so und zu dem Zeitpunkt wäre ich da versumpft.
Ja.
Das ist ein Punkt.
Ja.
Ich denke zwar nicht, dass ich der Reuter von Born auf Zoo geworden wäre, aber ich wäre auf jeden Fall, also die Gefahr, dass ich abgeschissen wäre
und das
auf jeden
war dir
Fall
damals auch schon?
Ja.
Krass, ja.
Da habe ich mir
weil
lange...
Weil du genau wusstest, die paar Mal, wo ich da war, da ist schon so viel passiert.
Da habe ich mir irgendwie einfach Gedanken drüber gemacht. Und so näher, weil man auch irgendwie Leute kannte, die nach Berlin gegangen sind, von hier, die da zum Musikmachen hingegangen sind und auch aus der Maler-Crew und so weiter. Und
ist oft nicht gut geendet.
Ja, man hat da einfach schon gewisse Entwicklungen gesehen auch. Ja. Und,
hat der Heiko Gantenbech, glaube ich, auch erzählt.
Ja, ja so. wir reden da, glaube ich, von...
Ja.
Ähnlichen, oder wir haben auch
ja, ein paar es, gleiche Bekannte. Ja, aber es ehrt dich schon, also, dass man da schon tatsächlich in diesem State of Mind trotzdem so reflektiert ist, um zu sagen, puh, ne, das riskiere ich mal lieber nicht.
Und ja, ja, nee, das war auf jeden Fall, das war ganz wichtig. Also ich habe ja 93, ich war Anfang 94 mit meiner Lehre fertig, so. Mhm. Und dann habe ich noch einen kurzen Zeitvertrag gekriegt und dann war ich ein Jahr arbeitslos. In der Zeit habe ich natürlich irgendwie weiter tätowiert und dann diese Sache, Entscheidung, auch einen Laden aufzumachen, die kam halt dann auch in der Zeit. Vom Arbeitslossein, dann auch die Orientierung, gehst du nach Berlin oder nicht? Nee, besser nicht, du verkackst. Was machst du hier? Der Heiko hat seine Leute, hat damals auch schon jemanden gehabt und ich weiß gar nicht, wie es dann kam. Dann habe ich gesagt, dann mache ich das halt selber.
Ja.
Und dann habe ich im Mai 95 das Tattoo Mosquito da hinten an der Wienbecker aufgemacht.
Warum Tattoo Mosquito eigentlich?
Kleines, fieses Vieh, was sticht. Fand ich damals ganz lustig.
Ja, so gesehen, ja. Du hast, glaube ich, auch ein Terrarium in dem Ding.
Das war da auch irgendwann mal drin, genau.
Ja.
Genau.
Ja. Was haben deine Eltern gesagt?
Puh. Die waren not amused.
Hast du Geschwister?
Ich habe noch einen Bruder, ja.
Der macht was?
Der ist Kameramann freischaffender Kameramann fürs Fernsehen.
Ah, wo wohnt er?
Der wohnt in Köln. Nein, stopp, gar nicht wahr. Der hat lange in Düsseldorf gewohnt und wohnt jetzt in Essen.
Okay, ja. So, und ey, klar, also manche Eltern vielleicht heute noch so Öl-Tätowierer, aber zu der Zeit Kopfschütteln. Bis zum geht nicht mehr.
Ja.
Das heißt auch kein Support und nichts, sondern.
Das war. Ja. Ich meine. Mit meinem Wissen heute oder sagen wir mal so vom Alter, was ich jetzt habe und vom Nachdenken her, war das für die natürlich ein Schlag ins Gesicht. Mhm. Wenn du mal überlegst, aus welcher oder was für eine Generation das ist. Oh, mein Vater 42 geboren.
Was hat dein Vater beruflich gemacht?
Mein Vater ist Kaufmann.
Ja.
Ne, Prokurist.
Klassisch.
So klassisch und so weiter. Und jetzt, wenn man mal überlegt, wer war damals tätowiert? Ne? Ja. Nutten, Schiffschaukel, Bremser, Kriminelle, so wurde das ja vermarktet in dem Sinne. Und automatisch gehörte man auf einmal, ist mein Kind auf einmal in so einer Schiene. Mhm. Plus kommt aus einem konservativen Elternhaus und das war schon sehr schwierig, das anfänglich irgendwie denen klarzumachen.
Erst arbeitslos und dann einen eigenen Tattoo-Laden.
Ja, und plus dann selber tätowiert die sein, dann auch sichtbar tätowiert sein, weil dadurch habe ich mich ja schon auch in deren Augen
committed.
An den Rand der Gesellschaft bewegt.
Lebenslang versklavt
dem Tätowieren. So, genau, das war sozusagen. Also, das war sehr schwierig und mittlerweile sind sie fein, alles cool, also jetzt auch schon seit 20 Jahren oder irgendwas, sind die echt fein damit, weil sie sehen, selbstständig, der Junge tut was und so weiter und so fort. Sie mögen zwar keine Tätowierung, müssen sie auch nicht, aber sind auch stolz.
Hat dein Bruder eine Tätowierung?
Mein Bruder hat Tätowierung.
Von dir?
Ja. Und mein Vater ist heute auch stolz.
Ja.
Und meine Mutter auch. Und die sind halt froh, dass beide Jungs irgendwie dementsprechend ihren Weg gegangen sind und eben auch die Selbstständigkeit gemacht haben.
Ja, und vor allem anscheinend Sachen, auf die Bock hatten. Weil wenn du Kameramann wirst, da wirst du ja auch nicht reingeprügelt, da hast du ja auch Bock drauf.
So sieht's aus. Ja. Auch wenn das anfänglich für sie meine Entwicklung halt schwer zu verstehen war, haben sie es trotzdem dann dem auch den nötigen Respekt und so das auch dem entgegengebracht. Ja, okay, ist zwar nicht das, was wir wollen oder was wir uns für dich gewünscht hätten, aber du machst es selbstständig für dich, die Selbstständigkeit, du ziehst es durch, du bist gegen alles angeschwommen und hast es trotzdem gemacht, Respekt dafür. Mhm. Das ist halt hoch anzurechnen.
Gab es eine so eine konkrete Situation, an die du dich erinnerst, wo vielleicht die Mutter dich mal an der Schulter gepackt und hat gesagt, Junge, weißt du was, im Nachhinein hast du das doch wirklich alles gut gemacht oder so, oder war das einfach so ein schleichender Prozess, dass du gemerkt hast, okay.
Nö, so Momente gab es auch, so dass Vater auch mal angekommen ist, mal so geklopft hat, so, ja, hätte ich nie gedacht, das hat mal so wird, das so gut gemacht.
Dass er auch mal im Laden vorbeikam.
Im Laden waren sie beide öfter mal.
Ja, ja, klar.
Sind hier vorbeigekommen. Ich habe ja auch mit Mutter auch eine Zeit lang noch meine Buchführung gemacht
Okay.
Und klar waren dazwischen auch mal Zeiten, hat man sie nicht so gut verstanden und noch nicht so den Kontakt gehabt, aber das hat sich alles
geändert. Als du den ersten Moskitoladen hattest, ich hätte einfach mal gesagt, du warst ein ziemlicher Freigeist, das ist ja völlig wertungsfrei, aber so Sachen, so Orga und Buchführung und sowas, und dann
Albtraum.
Und,
Albtraum.
Voll, ne?
Absoluter Albtraum.
Hast du mal richtig Scheiße gefressen? Haben sie dich mal oder musstest du mal richtig nachzahlen, weil du was versaubeutelt hattest?
Also Termine und so anfänglich, gerade zum Anfang der Selbstständigkeit, war man nicht so, ich sag mal, pünktlich mit Einhalten von gewissen Geschichten. Und irgendwann war man dann auch froh, dass man irgendwie jemanden hatte, der einen an die Hand genommen hat, und Steuerberater dann auch, der dann erstmal teilweise ein paar Falten ausbügeln musste. ja, das war schon schwierig. Vor allen Dingen, ich bin eh einfach vom Typ jemand, der sich mit so schriftlichen Geschichten unheimlich schwer tut. Bis zum heutigen Tag.
Ja, klar.
Und
auch das muss man lernen, dann irgendwann zu delegieren und jemand ein bisschen von seinem Geld abzugeben, und jemand macht das dann.
Absolut, aber das war schon schwierig. Vor allen Dingen so nach dem Motto, wie Mehrwertsteuer, ja, ich will nichts von euch, also kriegt ihr nichts von mir. Weißt du, klar, noch irgendwie Punker und Hardrock, Hardcore irgendwie Einstellungen dazu. Aber dann erklären die dir dann schon, dass das so nicht läuft bei uns.
Es gab, glaube ich, ich weiß gar nicht, wer mir diese Information zugetragen hat. Ich beschreibe dir jetzt einfach mal dieses Szenario. Du hast Mitte, Ende der 90er sehr viele Farbtätowierungen gemacht, Vollfarbtätowierungen, auch was ins Comichafte ging und so weiter und so fort.
Richtig.
Und dann wurde mir mal eine Geschichte zugetragen, oder ich habe die zumindest irgendwo abgespeichert. Du bist dann auch noch mal, ich glaube, nach Sacramento.
Das war 99 das erste Mal, aber also richtig zum Arbeiten 2002.
So, und ich weiß nicht, wo ich die Geschichte her habe, vielleicht stimmt die auch gar nicht, ich habe mir da irgendwas falsch zusammengereimt, dass da irgendwer mal zu dir gesagt hätte, so, Junge, was willst du denn hier mit 17 Farben? Ich nehme dir jetzt mal 14 weg, die drei reichen, damit tätowierst du jetzt. Ja. Stimmt die Geschichte?
Die Geschichte stimmt.
Woher weiß ich die?
Weiß ich nicht.
Ja.
Durch mich vielleicht, ich weiß es nicht, also im Endeffekt, das muss gewesen sein, ja, das hat mit dem ersten Besuch in Sacramento zu tun, und zwar 99, und zwar bin ich 99 nach Sacramento, da hat ein Freund von mir.
Wie kam überhaupt der Kontakt nach Sacramento zustande? Ich meine, in Amerika gibt es 10.000 Studios, warum genau dahin?
Der kam zustande 98 auf der Convention in Prag, das war die erste Convention in Prag, die der Weber damals in Prag gemacht hat. Da habe ich den Rob Hostetter kennengelernt.
Ja.
Der Rob Hostetter war damals auch zu Gast, und wir haben
uns... Ehemaliger Skateboard-Profi?
Auch, ja.
Das heißt, da hattet ihr schon eine Konnecke, weil du warst ja auch...
Ja, aber so unser erstes Zusammentreffen war in der Hotellobby. Man hat auf den Shuttle gewartet. Ich hatte mal einen fetten Maschinenkoffer am Start, und er war neugierig, und so ist man ins Gespräch gekommen, weil er ja auch der totale Maschinentyp ist, der baut Maschinen. Und wir beide auch vom Mindset her ganz schnell geklickt. Beides Tüftler, Frickler, und wir sind bis zum heutigen Tag befreundet. Und durch den kam die Connection nach Sacramento. Dann bin ich da 99 für zwei Wochen gewesen. Und dann ist Rob auch hier hingekommen. Und der war hier bei mir im Laden und hat auch tätowiert. Und dann standen ihr Regal voll mit Farben und so weiter und so fort. Und er so, Alter, wie gelb-rot. Ich so, ja, da hasse alles. Und er so, gut ist. Und ich habe in dem Zeitpunkt gerade einen Oberarm gemacht gehabt, da hatte ich die Linien schon drauf, und dann, wie das damals zu dem Zeitpunkt auch noch war, man ist dann, das Design ist dann schon von vornherein durchgeplant gewesen, welche Farben wohin und so weiter und so fort. Und Rob, nach dem zweiten Tag, wo der, glaube ich, hier war, ist er angekommen und hat gesagt, so, jetzt ist gut, ey, nimmt mir alle Farben weg. Hat gesagt,
in deinem eigenen Laden?
Ja, ja, hat nur rot, gelb, grün und braun stehen lassen und eben schwarz.
Ja.
Und hat gesagt, so, und jetzt denkst du nach, ne, bevor du den Arm irgendwie ausfüllst und so Linien standen. Und denk über dein Schwarz nach, denk über deine Lagen nach, und jetzt sieh zu. Und da bin ich in Spitzen gekommen. Da stehst du dann auf einmal, da so, okay, wie machst du das?
Aber du hast dich sofort drauf eingelassen. Du hast
natürlich. Ich habe das natürlich auch, wir haben in der Zeit natürlich auch viel gesprochen.
Ja.
Ne, der hat bei mir gepennt. Ich war, als ich in Sacramento das erste Mal, wir haben viel unterhalten. Ich habe bei American Graffiti, ich meine, das ist ein Monster-Input gehabt, einfach durch das, was die an Output hatten.
Ja.
Und wie so Tätowierungen auszusehen haben, die mich auch total gekickt haben. Und da war ja hier auch noch diese New School Ära, ja, die ja auch hier noch am Start war oder mhm, ja, sehr dominant auch war, mhm, gerade hier bei uns in der Gegend.
Ja, weil das ja auch so ein bisschen zeitverzögert hier rüberkam.
Richtig.
Ne? Da waren die in Amerika ja schon wieder woanders.
Na. Ne? Klar. Und da war dann auch immer die Frage, warum ballern die Dinger so? Da sind kaum Farben drin, aber warum ballern die so? Und dann waren eben durch die Gespräche mit dem Rob und denk über deinen Schwarz nach und über deine Lagen. Und dann saß ich hier.
Ja.
So, und hab Blut und Wasser geschwitzt und hab dann irgendwie das hingekriegt, das so alles umzusetzen. Und dann war noch eine ganz am Ende, als der Tattoo fertig war an dem Tag, war eine Ecke, da ist mir aufgefallen, da muss noch schwarz hin. Das heißt, die Farbe war schon drin, mhm, und da muss noch schwarz hin. Und habe ich
Rest mit Vaseline. Wenn man mit Farben durch ist und dann nochmal schwarz?
Geht aber. Ja, ja, okay. Viel Vaseline drumherum, dann habe ich das nachträglich schwarz gemacht. Und der Rob saß da vorne an der Ecke und hat dabei zugeguckt, so, ne? Dann war der Kunde raus und so, und ich war happy und ich so, und Alter, was sagst du? Gut und so? Er so, nee, hast verkackt. Ich so, wie hast du verkackt? Ja, du bist zum Schluss nochmal mit schwarz rein.
Ja.
Das ist ein No-Go. Ich so, wie jetzt? Ja, denk vorher nach.
Ja.
Also der hat mir zu Anfang richtig Shit gegeben. Ja. Er hat mir hinterher nochmal gesagt, die Tätowierung ist okay, die ist gut, das hat mit den Lagen funktioniert. Aber von dem Sinne her, du hast verkackt, weil dein Schwarz, du hast es von Anfang an nicht richtig gemacht. Du hättest da nochmal das auch machen müssen und nicht erst im Nachhinein.
Okay.
Also da habe ich also auch, auch in den vergangenen Jahren und Treffen, die man so hatte, auch immer irgendwie Shit gekriegt. Also nicht Shit, sondern, ja, ich nenne es mal positive Kritik. Mhm. In dem Sinne positiv, lern was draus.
Ja.
Das war auch, als ich irgendwie mit Eric Hogan zusammengesessen habe und dort dann tätowieren durfte. 2-2 war er ja schon tot, aber da habe ich ja auch schon mit Leuten
zusammen. Sein Bruder tätowiert noch, ne? Elend, ne? Ist der Bruder, ne?
Elend ist sein Sohn, soweit ich das weiß.
Ja?
Oder vertue ich mich jetzt? Oder ist es ein Bruder?
Nicht, dass wir jetzt da irgendwelchen Mist
erzählen. Mein Gott, jetzt, das müsste ich aber wissen.
Obwohl der Name Elend,
nein.
Der
Elend,
Anfang
Elend,
der 2000er ist der mir schon über den Weg gelaufen.
Elend, Elend ist sein jüngerer Bruder, meine ich.
Okay,
super. Ja, doch.
Hätte ich jetzt auch gesagt, ja.
So, ja. Und nee.
Beschreib mal, wo du zum ersten Mal aus der Weltstadt Dorsten in ein legendäres kalifornisches Tattoo-Studio kamst.
Schlag in die Fresse.
Völlig überfordert, ne?
Absolut überfordert.
Ja. Warum?
Das war Tattooing. Das war, keine Ahnung. Das war. Ich habe zwar vorher schon, war ich auch in richtigen Tattoo-Shops in England. Ich hatte ja so.
Definier mal richtigen Tattoo-Shop.
Street-Shop. Richtige, vernünftige Tattoo-Bude, Flash an der Wand,
Geschrei laut, und
dunkles
Arbeit.
Loch und so weiter. Das kannte ich alles aus England schon. Ich war Mitte der 90er öfter drüben und habe in England auch tätowiert.
Das heißt, zumindest war dein Englisch schon ganz gut, bevor du auch in Kalifornien warst.
Ja, ja.
Das ist ja super. Ne? Viele sind dann so überfordert und dann noch Sprache und so.
Nee, das sprachlich hat das immer bei mir sehr gut geklappt.
Du hast einfach Deutsch gesprochen.
Und keine Ahnung, es hatte aber nochmal einen ganz anderen Impact als England.
Ja.
England waren Bikerläden auch und so weiter, war ein ganz anderes Surrounding. Und dann bist du auf einmal in Kalifornien. Und auch mit diesen ganzen anderen Subkulturen, die dann auf einmal auch da.
Du siehst auch mehr Tattoos auf der Straße.
Eben, du hast die Hotrodder, du siehst die Skateboarder, du siehst diese ganzen Leute und du hast überall Tätowierungen. Und dann dieses alte Gebäude von dem alten Laden auf der 19. Straße, so ein viktorianisches Holzhaus mit so einer langen Treppe, die so hoch geht, ist schon beeindruckend.
Film, ne?
Und dann ist wie aus dem Film. Und dann kommst du da rein, ey, nur Flash an den Wänden, nur geiles Zeug. Und dann sitzen da auf einmal 5-6 Tätowierer auf einem Haufen und überall brummt's nur und überall wird geiler Scheiß gemacht.
Mm.
Weißt du, und dann siehst du auf einmal, was du hier halt kanntest von Flash, irgendwie, ja, hast auch mal einen Sailor Jerry irgendwo gesehen und das hängt da, das geht da jeden Tag raus auf Leuten und so weiter und so fort. Da ist dann erstmal was ganz anderes auf einmal.
Mm.
Und da hat sich meine Welt gedreht.
Ja.
Durch den ersten Besuch 99, da war ich so angekratzt schon und habe versucht, mein Ding so in die Richtung zu lenken, habe aber auch noch, natürlich auch noch gar nicht so viel gewusst über die ganze Geschichte. Alles das, was man an Informationen kriegen konnte, habe ich mir reingezogen, eben auch durch Gespräche mit Rob und so weiter, Telefonate und
Ganz kurz, zu der Zeit würde ich jetzt einfach mal sagen, da gab es auch in Deutschland nicht so viele, die amerikanisch traditionell tätowiert. Dann der Ilja ging in so eine Richtung.
Genau.
Obwohl er auch schon noch mit so ein bisschen ein anderer Einfluss
richtig.
War, ne? Aber so dieses richtig.
Andreas.
Auch schon, ja.
Ja.
Als ich damals in den 90ern zum ersten Mal eine CEO Jack-Tätowierung gesehen habe, ich habe das null verstanden.
Ich höre, CEO hat mir die Brust gemacht.
Ja, ne?
Oh, war das, muss auch schon 97, 98 gewesen sein.
Ja.
Oder 99. Ich habe keine Ahnung, wann das war. Oder Anfang 2000.
Muss man ja erstmal schnallen, ne? Ganz kurz, ich muss noch ganz kurz eine Episode unserer gemeinsamen Vergangenheit, das muss ich auf jeden Fall ansprechen. Zu dem Zeitpunkt, als du noch so extrem bunte Sachen gemacht hast und diese Comic-Geschichten. Du hast ja einem damaligen Freund von mir.
Ich weiß, worauf du anspielst.
Philipp Potzun, Grüße an dieser Stelle. Zwei Tätowierungen gemacht.
Großartig.
Möchtest du beschreiben, was das für Motive waren? Und genau.
Ja, also der junge Mann kam mit zwei irgendwie relativ abstrusen Ideen, die aber damals zu dem Zeitpunkt fand ich für die voll geil.
Ja, klar.
Weil, klar, ja. Diese ganze Newschool-Kram, bunt, groß, dicke Linien, keine Ahnung.
Ja.
Und man ist ja nicht so oft mit abgefahrenen Ideen konfrontiert worden.
Philipp
und
dann hatte abgefahrene Ideen.
Und dann kommt einer rein und sagt dir, ey, hör zu, ich will so ein Baby, das irgendwie mit so Spiralen in den Augen, mit was irgendwie auf dich zukommt und hat eine Pille oder eine Pappe auf der Zunge.
Und im Hintergrund noch eine umgebaute Milupa-Pulle als Bong umgebaut.
Ach stimmt, das war da auch noch drin. Den habe ich ganz vergessen, ey.
Ja, ja, klar.
Ja. Und das war natürlich so, alles klar, ey, Jackpot, ne? Da voll drauf eingelassen.
Ja, das war Philipps erstes Tattoo und alle so,
Alter. Und nicht klein.
Was? Nee.
Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es
war auf der Wade, ne?
So groß ungefähr, ja. Ja, okay. Ja, und das zweite war auch Philipp, glaube ich. Oder ich vermute, das war die Geschichte mit der Freiheitsstatue.
Ja!
Ja, der kam dann an und wollte eine Freiheitsstatue, die von so einem Glubschaugen-Alien gefickt wird.
Und so war es,
das hat er bekommen.
New York brannte im Hintergrund.
Aber da habe ich mir richtig einen rausgelassen auch und irgendwie, also auch versucht, das irgendwie umzusetzen. Man hat dann auch
überlegt. Chrom-UFO oben.
Chrom-UFO.
War im Tätowiermagazin, fette Seite.
Echt?
Ja.
Kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern.
Weiß ich, 100%.
Also ich kann mich nur dran erinnern vom Aufbau her, dass ich die Freiheitsstatue praktisch über ihren Sockel gelegt habe, sodass der Betrachter von vorne erstmal nur den Kopf also verkehrt rum sieht und die Möpse, die so nach oben stehen und praktisch der Alien vor ihr steht und uns ihr besorgt. Sie liegt auf dem Sockel. Dann habe ich, glaube ich, noch die Fackel mit ins Meer geworfen, die da rumschwamm.
Kann sein,
und das Buch auch, weil das ja die Grundpfeiler von Amerika sind. Dann Flammen im Hintergrund, die Skyline von New York, die in Flammen stand und von oben angestrahlt durch dieses UFO. Also total abgefahrene Nummer. Wie gesagt, auch ich war zu dem Zeitpunkt öfter mal ein bisschen nebelig unterwegs.
Pass auf, ich mache jetzt einen Deckel auf die Story. Und das Absurde ist, ich habe mit Philipp nichts mehr so am Hut, ne? Keine Ahnung, der wohnt aber in Köln, so wie ich.
Okay.
Und ich habe den letzten Sommer, vorletzten Sommer, weil letzte Woche war ja schon Corona und dann, ne?
Ja.
So, habe ich den im Freibad gesehen.
Okay, und sind die Dinger noch da?
Die Dinger sind noch da und der hat sich nicht ein anderes Tattoo noch dazu gemacht.
Ach.
Die Dinger stechen immer noch raus. Weißt du, ich stehe neben dem im Schwimmbad, hole eine Pommes oder was. Ich bin fast komplett zugeballert, mich guckt keiner an.
Aber den. Ja, und die Dinger, stehen die noch? Sind die
voll.
Noch Farbe
so
noch drin
und alles, ne? Aber es fällt halt immer noch so ab. Und der gute Mann ist jetzt auch über 40.
Krass,
und hat nur diese Dinger. Weißt du, wenn du danach dich vollballerst wie du oder ich, dann fällt das ja irgendwann, dann geht das ja so ein bisschen unter, ne? Ey, der hat nur die beiden Dinge bis zum heutigen Tag.
Krass. Aber das war spaßig, ey. Das hat Bock gemacht.
Wahnsinnig Ding, ja.
Ja.
Ja, und dann kamst du aus Sacramento zum ersten Mal wieder und hast versucht, die drei Farbdinger, die hast du ja dann quasi.
Das war ja hier schon.
Genau,
das
richtig. Und dann hast du versucht, die irgendwie an deine Kunden unterzubringen und die haben alle gesagt so, was soll das denn? Das sieht ja aus wie Kinderzeichnung, was soll denn das hier?
Gar nicht.
Ne?
Das war gar nicht so. Also das hat sich im Laufe der Zeit dann einfach auch so entwickelt, wenn die gesagt haben, ja hier, ich will, weiß nicht, Herz mit Dolch oder wie auch immer. Oder man hat natürlich auch die Leute in die Richtung gelenkt. Ne?
Ja.
Wenn ein Neukunde reinkam, du hast natürlich erstmal geguckt, wie tickt der, hast erstmal ein Gespräch mit ihm geführt und hast ihm natürlich wie jeder von uns hat dann auch mal versucht, so seine Ideen oder ne, mit einzubringen oder vielleicht auch einen Kunden mal in seine eigene Schiene reinzudrücken und so. Und das hat Kundenerziehung. Und das hat einfach über die Jahre dann einfach stattgefunden. Und dann, wenn man ein Tattoo gemacht hat, dann hat man das halt so gemacht. Und dann hat sich keiner beschwert und beschwert sich bis heute keiner. Ja. Außer es sagt mal einer, ey, ich will es irgendwie moderner und irgendwie, klar. Aber ansonsten wissen die Leute dann auch, wie man es macht. Und das war so ein Prozess. Das hat funktioniert.
Was liebst du am Tätowieren im Jahr 2021?
Was ich daran liebe?
Mhm. Was da immer noch, wo es bei dir immer noch brennt, du sagst so, das is it.
Also, ich liebe Tätowieren und ich feiere jede Tätowierung. Die einen mehr, die anderen weniger, klar. Aber das ist eine sehr schwierige, da machst du jetzt, das ist eine schwierige Frage.
Vermeintlich einfach, aber
nee, ist
wenn
nicht
da so viel hinter ist, dann ist es natürlich schwierig.
Also, es ist nicht mehr so viel. Also, ich liebe Tätowieren, ich liebe jede Tätowierung, aber ich trauere sehr stark.
Ja. Es klang vor einer halben Stunde oder schon mal an, dass du sagtest, da ist nicht mehr so viel da von dem, warum ich
die Magie ist weg.
Ja.
Die Magie ist weg. Ganz einfach. Es ist
liegt es an den Umständen oder auch an dir, weil du es so lange machst? Oder ist es beides?
Ja, ich glaube, es sind einfach es ist viel. Also gut, ich möchte mich nicht aus der Rechnung rausnehmen. Es kann natürlich auch gut sein, dass es auch mit an dem jahrelangen Prozess irgendwie mitliegt, ist ja ganz klar. Aber es hat sich einfach zu viel verändert in dieser Tätowiererei. Und ich sag immer meinen Kumpels so, ja, so wie das heute ist, das ist nicht das, wofür ich damals unterschrieben habe.
Mhm.
So, das ist einfach zu weit weg von dem, was Tätowieren für mich damals auch ausgemacht hat. Und bitte nicht falsch verstehen, es gibt heute so viele wahnsinnige Tätowierer. Ja. Es wird so viel tolles Zeug geschaffen in allen möglichen Stilrichtungen und so weiter und so fort. Aber es ist auch eine Menge verloren gegangen.
Hm.
Und ja,
was ist
ich verloren? Will nicht einer von den ewig Gestrigen sein. Weißt? Ich will nicht sagen, früher war alles anders oder war alles besser. Stimmt auch nicht. Wir haben heute super viele Vorteile. Alleine Wissen. Wissen ist so schnell und so toll zugänglich durch Internet, durch alles Mögliche. Ich sehe jetzt, wenn ich mein Telefon raushole, gleich das, was irgendeiner in New York oder sonst wo auf der Welt vor einer halben Stunde tätowiert hat, wo du früher Monate drauf warten musstest, bis du dir eine Zeitung am Bahnhofskiosk kaufen konntest. Das ist alles.
Ja, aber ich finde selbst das jetzt noch nicht mal so ein Vorteil, weil es nimmt die Magie, sind so kleine. Ey, was ist allein schon ein Riesenunterschied? Ich hatte jetzt länger mein MIG-Buch woanders rumfliegen gelassen, so, und dann habe ich es wiederbekommen. Und wenn du den ganzen Tag nur so auf Insta Tattoo-Fotos anguckst und dann mal in einem großformatigen Buch, das hat mich total umgehauen. Alleine das macht was.
Ja, ja, ne? natürlich. Mhm. Aber es ist einfach auch, da das Miteinander, Kunden, Verhalten, Tätowieren wird teilweise schon sehr stark als Konsumgut angesehen und gar nicht mehr eben mit dieser Mystik, mit der es mal behaftet war. Und so, wenn du in den Laden reinkommst, wenn du früher in so eine Bude reingekommen bist, da war es erstmal leise. So, hast dich umgeguckt und ein bisschen getuckmäusert und hast bloß nichts Falsches gesagt und ja, ich hätte gern das und das. Okay, am 6.10. hast du einen Termin. So, okay, dann bist du da angekommen. Ja. Da kamst du gar nicht auf die Idee zu fragen, machst du mal vorher eine Zeichnung. Sondern bist du da hingekommen und dann kam auch mal der Spruch, was machen wir denn heute?
Ja, ne? Hatte ich doch gesagt.
Ich habe doch einen Termin für meinen Rücken heute. Du wolltest doch, wir wollten doch hier Zeus und keine Ahnung. Also, okay, geh noch was essen, komm gleich wieder. So,
okay, Ralf.
Und dann guckst du so und denkst, ach du Scheiße. So, ja. Ne?
Aber, du kannst 4 Wochen nicht pennen.
Aber du kannst 4 Wochen nicht pennen, machst dir total den Kopf, wie auch immer. Aber das war so und das war aber auch geil so.
Ja, ja.
Und heute sieht es halt ganz anders aus. Am liebsten am besten musste noch irgendwie 6 Zeichnungen vorher oder 10 per E-Mails hin und her schicken, wo dir die Kunden dann im schlimmsten Fall noch irgendwie mit einem Tool Stellen umranden, wo sie sagen, ja, dann aber doch bitte da was anderes hin oder irgendwie was. Und wo dann viel auch Tattoo missverstanden wird. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Da wird oft sehr viel einfach rein interpretiert,
ja,
was auch ein bisschen von dem abgeht, was es mal war. Weißt du? Also klar, eine Bedeutung in der Tätowierung und so weiter, sicher, aber auch einfach nur, weil es geil ist oder weil es geil aussieht und nicht, weil alles auch rotzenmäßig perfekt immer sein muss. Ne, ich meine, es ist eine Tätowierung, ist auf einem Menschen, von einem Menschen gemacht, die kann nicht so perfekt sein, wie sie jetzt aus dem Rechner oder aus dem Plotter, aus dem Printer irgendwo rausfliegt. Das ist einfach so. Und Sachen, die zu clean sind, sehen zwar toll aus, aber finden, muss ich ehrlich sagen, sind auch teilweise leblos. Es gibt Sachen, die hauen mich um, wie sauber die sind, und aber oft sehr leblos, sehr steril, und man kann auch gerne mal ein Leben in der Tätowierung sehen. Wenn es ein bisschen looser ist oder wie auch immer. Damit meine ich natürlich jetzt keine fleckigen oder sonst irgendwie Sachen. Ich hoffe, du verstehst mich da richtig.
Ja, ja. Setzen wir dieses Mindset mal in eine andere Zeit. Als du damals deinen Laden aufgemacht hast und dann kam auf einmal der junge, flippige Typ in den Latzhosen irgendwie mit einem halben Joint im Maul irgendwie um die Ecke, gab es da auch oder hast du von Älteren damals Tätowierungen auch mitgekriegt, die über dich die Nase gerümpft haben, so nach dem Motto, was ist das denn für ein Heini oder so?
Ne? Oh, nicht so bewusst, aber die wird es gegeben haben. Ne?
Auf jeden Fall. Ihr wart ja auch vom Look und von der ganzen Sozialisation ein komplett anderer Schnack als die ganzen Biker und so. Ne?
Ja. Aber ich denke schon. Vor allen Dingen, gut, du kriegst es ja dann auch nicht so mit, aber wenn man auf Conventions war oder so, man war ja nicht nur da zum Tätowieren, sondern man hat es ja auch echt krachen lassen dann abends. Und so weiter.
Ja.
Und gibt auch viele Sachen, an die ich mich dann abends oder über die Abende und so Wochenende auch nicht mehr irgendwie so großartig dran erinnere.
Wie hart ist das, mit einem richtigen Hangover am nächsten Tag dann noch zu tätowieren?
Boah, ist schon sportlich, ne? Aber gut, das gehört auch zum Tätowieren, das mal gemacht zu haben und so. Es muss natürlich nicht sein, aber mein Gott, Tätowieren ist auch Punkrock, Tätowieren ist Rock'n'Roll oder war es auch. Und gut, kommst du in den Laden, hast einen Termin für deine erste Tätowierung, ja, sitzt da rum, der Tätowierer ist nicht da, sitzt auf dem Stühlchen und wartest über eine Stunde, dann kommt der Typ rein, hat eine Sonnenbrille drauf und das Erste, was der sagt, boah, scheiße, ich war gestern auf Rollins, der war laut und du denkst nur, okay, hoffentlich bist du nicht zu besoffen, sagst du zwar nicht, aber das gehört auch, weiß ich nicht, das gehört da auch mit dazu, zu dieser ganzen Geschichte. Ja. Und mein Gott, was hat Vater immer gesagt? Wer saufen kann, der kann auch arbeiten, ne?
Ja. Was war so das chaotischste oder das erinnerungswürdigste Tattoo, was du selbst bekommen hast?
Erinnerungswürdigstes?
Also wo du sagst, so, das war entweder eine total geile Erfahrung aus den und den Gründen oder auch irgendeine Nummer, die mal komplett irgendwie in die Hose gegangen ist, wo du sagtest, so Typ Arschloch oder sonst sowas.
Da möchte ich jetzt gar nichts besonders rausheben.
Ja, aber du hast doch schöne Tattoo-Erlebnisse. Ich meine, du hast ja, das ist ja super Arbeiten von vielen Künstlern.
Ja, aber die waren alle, jedes Erlebnis war für den Zeitpunkt oder für die Geschichte halt da und auch passend. Also es ist jetzt nichts, was ich verfluche von all meinen Tattoos, und ich habe auch ein paar Sachen, die sind kacke. Also die sehen nicht so geil aus, aber die sind von lieben Menschen gemacht worden. Ja. Wo man auf der Pritsche im Wohnzimmer lag, irgendwie, und einfach eine herrliche Erfahrung. Oder, ich meine, schmerzhafte Geschichte war auf jeden Fall mein Brustbein von Theo Jack.
Auf der Convention?
Nee, beim Heiko im Laden.
Hab ich dich nicht mal...
In München haben wir noch einmal da warst du aber, glaube ich, nicht. In München auf der Convention, da haben wir noch einmal ein bisschen Goldgelb in die Flügel
gemacht. Nicht in Berlin? Dann hast du dir, genau, ich kann mich an der Berlin-Convention erinnern, da hattest du am Stand von Theo Jack ihm das gezeigt, glaube ich.
Das ist auch möglich.
Ja. Und ich glaube, dieser Marco Hengst aus Holland, der hat sich die Brust von ihm damals machen
lassen. Das kann
auch sein. Mit so einem Riesendolch und so, ne? Genau. Und du warst natürlich, das fand ich damals halt auch extrem krass, du warst Ende der 90er, hattest du halt so ein Händetätowiert.
Richtig. Also die Hände sogar vorm Hals, soweit ich weiß. Obwohl, das hatten wir neulich, da warst du der Meinung, dass der Hals schon vorher war.
Ist ja auch scheißegal, da war ja nicht so viel Zeit, glaube ich, auseinander.
Nee, aber meine Hände, die habe ich relativ früh bekommen. Ja, 95 und 96.
Vom Don Juan.
Vom Don Juan, genau.
Arbeitet der noch? Ich habe von dem...
Ich weiß es nicht.
Okay.
Muss ich dir, habe ich jetzt schon lange nichts mehr gehört, habe mich auch nicht drum gekümmert, da nochmal irgendwie Kontakt oder zu wissen. Nee, das war 95, 96. Das war aber auch so ein Ding für mich, bin ich damals für doof angeguckt worden, weil früher, ich habe nur die Oberarme gehabt die Hände. Ja. Aber das hat auch damit zu tun gehabt, vor meinem Elternhaus und die Geschichte, die wir vorhin kurz angesprochen hatten, ich wollte nicht mehr weglaufen.
Okay.
Ich wollte, das war so ein Befreiungsschlag, das war so ein Revoluzzer-Ding oder ich habe keine Ahnung. Das war so, jetzt leckt mich am Arsch, das bin ich, das will ich sein, fertig. Auf den Händen steht Destination Unknown.
Ja.
Zwei Schwalben. Und das wollte ich. Ich fand's cool, aber es war auch viel einfach, ich will nicht mehr weglaufen. Das war so ein absolutes Selbstbekenntnis, Commitment, was man einfach auch nach außen getragen hat. Und das hat aber auch, wie gesagt, von mit zu Hause zu tun.
Unter anderem. Ja, ich weiß noch, als ich es gesehen hatte zum ersten Mal und ich war auch völlig baff, weil ich hatte ja gerade erstmal geschnallt, dass es richtig geile Tätowierungen gibt. Ich hätte niemals gedacht, dass man die ja so präsent tragen kann überhaupt. Da bin ich überhaupt gar nicht drauf gekommen.
Ja.
Gut, dann habe ich irgendwann mal einen Mike Ness gesehen oder so von Social Distortion. Ne? Der hatte die Dinger auch schon so früh. Wie war das denn, wenn du zu der Zeit durch Dawson gelatscht bist? Die haben dich alle angeguckt, Kopf geschüttelt wahrscheinlich.
Absolut.
Ne? Die Dinger waren ja auch bunt.
Ich habe Sachen erlebt. Ja. Das war gerade, ich weiß gar nicht, ob es nach dem Hals vom Ilja war oder vom Grimy, ich weiß es nicht mehr. Aber so eine Geschichte, wie du gehst zum Bäcker.
Ja.
Hier in Dorsten am Marktplatz, gehst zum Bäcker, wo eine Frau mit einem Kind steht und der Bengel guckt so nach oben, so, Mama, guck mal. Und in dem Moment siehst du nur, wie die ihr Kind an sich reißt, wie aus dem Film. So, komm her, so, weißt du, so, spiel nicht mit den Schmuddelkindern irgendwie so. Oder der Mann ist, sie hat zwar nicht gesagt, der Mann ist böse aber so Reaktionen.
Ja.
Und ich habe also zu dem Zeitpunkt wirklich einiges im negativen Bereich erlebt, unter anderem auch eine Anmeldung in einem Fitnessstudio, die mir verwehrt worden ist, weil sich in der Umkleidekabine von zwei älteren Herren beschwert worden ist, wie man denn sowas in so einen Laden lassen kann.
Sind wir hier in Tokio oder in Dorsten?
Was ist los so, und aufgrund dessen bin ich angerufen worden und mein Vertrag wurde storniert.
Krass.
Ja. Also solche Geschichten gab es öfter. Geschichten gab es öfter. Oder Auseinandersetzungen mit meiner kleinen Tochter im Schwimmbad. Das muss aber auch schon so Anfang 2000er gewesen sein. Mhm. Wo sich so ein Opa vor dich hinstellt und sagt, so weit wie dich hätten wir früher an der Wand gestellt. Vor deinem Kind.
Alter, du bist hier der fucking Alt-Nazi
und
der Scheißtyp
nicht. Und solche Sachen. Also das war damals schon ein bisschen anders just wie heute.
Genau
aber heute ist es halt anders. Heute ist das ja gehört fast normal.
Ja.
Ne? Just was?
Just in dieser Situation, wenn du mit deiner kleinen Tochter an der Hand und dir passiert sowas, gab es da mal einen Moment, eine Sekunde, wo du gesagt hast, so, boah, ich hätte die Dinger gerade mal für den Moment jetzt einfach mal nicht?
Nein.
Auch nicht?
Nein.
Ja.
Die gab es nie.
Ja.
Diesen Moment gab es nie. Da gab es nur den Moment so, boah, ich möchte ihn jetzt einfach weghauen.
Mm.
So, hast du aber nicht gemacht, weil deine Tochter steht neben, dir und fragt dich, Papa, warum ist der Mann so böse?
Mm.
So, und in dem Moment, ich weiß gar nicht mehr, was ich genau gesagt habe, jedenfalls auch nichts Provozierendes, sondern eher deeskalierend, das hatte aber, ein Bademeister hatte das mitbekommen. Ich glaube, wir waren in Borken damals schwimmen, oder war das Hindorsten? Ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls in Borken muss das gewesen sein. Der Bademeister wirkte deeskalierend, der hat es gesehen, der ist sofort gekommen, ist auf den Herren zu.
Er war auf deiner Seite.
Und war auf meiner Seite und hat dann den Herrn zurechtgewiesen und daraufhin ist der ältere Herr dann auch gegangen.
Hm.
Hm. Aber ich habe mir nie gewünscht, nicht tätowiert zu sein.
Ja, ja.
Nie.
Ja, ja.
Auch ein Einreisen in den Staaten damals.
Ja.
Ach, ständig immer wieder Fragen.
Wir haben ja was. Weißt du, die setzen sich ja so unter Druck. Die haben natürlich nichts, aber die behaupten das
und gucken,
wie du reagierst.
Ja, genau. Und dann so, wo kommen sie her? So, Sie waren doch schon mal, Sie waren doch dann und dann in Sturgis. Ich so, nee, guter Mann, ich war noch nie in Sturgis.
Beim Biker-Treffen oder
genau, was? Ja, genau. Ja, Sie haben doch da tätowiert. Ich so, nee, hab ich nicht. Ja, genau. Ne? Und ja, warum ist denn Ihr Personalausweis oder Ihr Reisepass noch? Ja, der alte war abgelaufen.
Ja, ja.
Wie? Und so Sachen, ja, aber so immer wieder 2 Stunden lang bei aller Einreise.
Geil, stelle ich dir natürlich vor, du stehst da mit deinen tätowierten Händen, wo Destination Unknown draufsteht und die fragen dich, wo wollen sie denn hin?
Ja, aber in dem Moment, ohne Scheiß, so ein Scherz liegt dir auf der Zunge.
Ja, und aber du denkst dann, so, mach ihn nicht.
Mach ihn nicht, ja. Weil alleine dieser Moment, wenn du dann irgendwie, du stehst in der Schlange und dann haben die ja diese Podeste, auf denen die draufstehen,
ja,
die sind ja erstmal erhaben.
Genau,
die
du
haben
bist ja schon mal klein. Du gehst ja mit dem Kinder so.
Genau, das ist ja diese ganze psychologische ja Wirkung, dass genau. du kleiner bist und ja, dass die von oben, und dann hast du dann noch irgendwie von der Optik praktisch so einen verkappten Marine mit Bürstenhaarschnitt und breiter Brust und keine Ahnung und der dann von oben herab auf dich rabwettert und du nur von Station zu Station gereicht wirst, irgendwie so, oh.
Ja, ja.
Haben wir ein Problem? Noch nicht.
Ja, ja.
Super,
ey. We'll find one.
Echt, ey.
Ja, ich hatte mal so ein absurd lustiges Erlebnis. Das muss so 2007 oder so in New York gewesen sein am Flughafen. Weil ich kam da auch im T-Shirt an und der Typ meinte nur so, was ist mit Haaren und Unterarm? Also aus dem Nix. Und ich so, hä? Also ja, ich will mir auch einen Unterarm tätowieren lassen, aber ich bin so behaart.
Ach so?
Ne? Und ich so, ja, ich nicht so, und guck mir so ins Gesicht, da hatte ich noch einen viel größeren Bart, und er so, Und ich so, ja, aber ich rasiere jetzt nicht groß oder so, ist okay. Und er so, enjoy, so, ne, hat mich so durchgewunken, mein Kumpel hinter mir auch so, verdammt,
der nicht. Das hat sich jetzt total verändert im Laufe der Jahre. Ich meine, früher war ich bei jeder Grenzkontrolle, egal wohin, ich war immer Erster. Mhm. Mit dem Flieger irgendwo hin, irgendwo einreisen, danke schön. Ja. Immer irgendwie ein Interview, immer irgendwas. Und jetzt in den letzten Jahren war ja auch viel unterwegs, Indonesien und keine Ahnung. Ey, nichts mehr. Gar nichts mehr.
Aber Kaba. Bike, ne?
Bike.
Du, das ist fast zweite Heimat mittlerweile von dir, ne? Bali, Indonesien, du surfst, du fährst oft zum Surfen hin. Einmal im Jahr?
Einmal im Jahr im Normalfall, ja, wenn es gut ist.
Jetzt Corona natürlich nichts.
Ja, genau. Vergangenes Jahr nicht und dieses Jahr sehr wahrscheinlich auch nicht.
Ich meine, Dorsten und Surfen ist klar.
Ja, ja, ist ja vor der liegt ja vor der Hand, ne?
Emscher.
Ja,
nee. Nee, klar, du hast ein Skateboard-Background so, klar. Richtig, du bist, glaube ich, bis vor. Du warst mal in irgendeiner, ich glaube auf MySpace oder Facebook habe ich da irgendwie Fotos gesehen, so Old Man Skating Association.
Genau,
oder
in der
so.
Obsa. Genau, ja. Genau. Da haben sie mich mit 39 aufgenommen, da war ich einer der jüngsten Teilnehmer, glaube ich, zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Und nee, ich habe Ende der 70er angefangen, Rollbrett zu fahren und ganze Zeit durch, aber jetzt seit 4 Jahren oder so, 4, 5 Jahren eigentlich nicht mehr.
Und Surfen hast du angefangen, wie, wann, wo, warum?
Warum? Weil ich da schon immer Bock drauf hatte.
Ja.
Als Kind schon, aber man hat ja hier keine Möglichkeiten gehabt. Und mein Vater, der war jetzt auch nicht irgendwie wassersportaffin oder irgendwie was. Und wir es gab einfach keine Möglichkeit dazu. Und der ausschlaggebende Punkt war meine Freundin, die Sarah, die dann irgendwann sagte, du brauchst jetzt wirklich mal richtigen Urlaub und dann lass uns nach Bali fahren.
Ja.
So, und da habe ich ihr gesagt, du weißt, was passiert, ne? Also, wenn wir nach Bali fahren, du weißt, was passiert. Ja, du fängst da Surfen an.
Ja, guter Beach.
So, und dann sind wir praktisch dahin und dann habe ich dort angefangen zu surfen. Richtig.
Ja.
Das war, wann war das? 2009?
Ich war 2008 auf Bali und da habe ich immer...
2008 oder 2009 war das, wo ich da war, meine ich.
Da gab es eine Bali Lonely King Bar.
Ey,
und so einen Typen, Jering hieß der hatte
die so Bars und so, die wechseln da Monat zu Monat.
Ja, ja.
Also Kuta selber war ich auch nie so wirklich, sondern schon immer irgendwie mehr so die Ecke Seminyak.
Okay. Ja, Kuta ist ziemlich touristisches Dreck.
Ja, ist da die ganze Ecke. Krass, ne? Wenn du da jetzt hinfahren würdest.
2008 war da schon Burger King direkt am Beach.
So ja, ne? Das ist aber
auch gar ein nicht.
Witz zu dem,
okay.
wie es heute ist.
Ja.
Heute ist die ganze Ecke von Kuta bis Canggu, bis Canggu rauf, ist der Stretch dicht.
Mhm.
Also, ja. Also es ist halt sehr touristisch und so. Ja, 2008, 2009 war ich da das erste Mal und hat mich gecatcht.
Hast du Tattoo-Maschine bei gehabt?
Nee.
Aber du hast, ich habe mal Fotos gesehen, du hast auch mal im Urlaub tätowiert, ne?
Ja, ich habe vor ein paar Jahren, boah, ich weiß es gar nicht, wann es war, habe ich mir so 3 Monate Auszeit genommen hier und bin dann erst einen Monat nach Indonesien, also Bali gegangen und dann nach Australien für einen Monat. Und
komplett
dann,
alleine?
Ja. Aha. Und dann wieder nach Indonesien für einen Monat. Und dann für den letzten Monat habe ich die, oder letzten 3 Wochen, habe ich die Sarah dann einfliegen lassen. Dann haben wir noch zusammen Urlaub gemacht. Und in der Zeit habe ich dann auf Bali auch dann die Leute, die ich kennengelernt habe oder Freunde gehabt. Und die habe ich dann tätowiert.
Mhm. Wie war Australien? Ich war noch nicht in Australien.
Cool.
Hast du auch tätowiert da? Nein.
Ja.
Ah. Mhm.
Kanntest
du jemanden oder hast du auf doofen Shop angeschrieben?
Nee, ich habe ganz ehrlich, ich habe einfach Glück gehabt durch Leute, die ich kannte. In Brisbane den Kontakt, den habe ich über meinen Kumpel Xandi bekommen, den Alexander Fromm, der hat im Nadelwerk mal tätowiert, sehr lange, 10 Jahre, der ist ja auch ausgestiegen, beziehungsweise aus Deutschland raus mittlerweile. Und über den habe ich den Kontakt zum Luke Muller bekommen von True Love Tattoo Brisbane.
Mhm.
Und, Brisbane. Und der Heiko hatte mir einen Kontakt in...
Heiko Gantenberg
in Lennox hat vermittelt, und zwar die Millie. Und zwar der Laden, oh Gott, Rock of Ages.
Okay.
In Lennox Head.
Einmal True Love, einmal Rock of Ages.
Ja, ja. Passt, ne? Ja, und da habe ich jeweils 2 Wochen tätowiert. Ich sollte eigentlich noch in einem anderen Laden in Perth arbeiten, aber das hatte sich dann zerschlagen. Ja, und dann 1 Monat da. Also Australien großartig. Also ohne Scheiß, ich liebe die Australier. Und
ja,
Prostituierte,
Vater Verbrecher, ne?
Ich favorisiere sie von ihrer Art her eigentlich auch mehr als die Amerikaner.
Mhm.
Weil die Amis empfinde ich sehr häufig als sehr oberflächlich.
Ja.
Kennst du wahrscheinlich selber.
Ja.
Und die Australier sind einfach geil. Die nehmen sich selber nicht ernst. Der Humor, den die haben. Das ist
so ein bisschen Englisch haben, auch, ne? Ich meine, klar, genau. Da kommen sie ursprünglich mal so.
Der Kontakt, also die Leute sind einfach herrlich. So, die nehmen sich selber auf die Schippe.
Ja.
Ich habe nicht ein schlechtes Erlebnis in Australien gehabt. Menschlich, auch auf der Straße nicht. Oder angesaugt worden, gar nichts.
Mhm.
Das war also Australien immer wieder und immer wieder gerne. Und wollte eigentlich schon lange mal wieder zurück, aber hat sich bis jetzt einfach leider nicht ergeben.
Ja. Was macht denn Dirk Reuter in 10 Jahren? Tätowiert er dann noch?
Das ist eine gute Frage.
Hast du irgendwie Rücken? Hast du irgendwas?
Ja, klar. Also gesundheitlich brauchen wir nicht drüber sprechen. Da hat schon irgendwie alles so seine, wie soll ich sagen?
Arbeitest du nach wie vor mit, in Anführungszeichen, normalen Spulmaschinen?
Auch, ja.
Okay, aber ja, auch anderen, die ein bisschen schon
Rotaris, ja, nee, aber der Körper hat halt einfach jetzt so seine, oder die Zeit hat seine Spuren hinterlassen. Mhm. Ich habe Rücken, meine Handgelenke, wie auch immer, man fängt an, ein bisschen schlechter zu hören und so, da, so wie das ganz normal ist. Aber ich glaube, das ist gar nicht so, die Augen werden schlechter. Aber das ist gar nicht der Grund, warum ich das sage. Du trägst
schon immer Brille aber auch.
Ja, ne? Ja, aber trotzdem, auch jetzt im Laufe des Älterwerdens, wenn die Augen auch immer schlechter. Und aber das ist gar nicht der Grund, ob man auf meine Frage gut oder auf deine Frage, wo ich sage, weiß ich nicht, weil wer weiß, wie sich das Ganze mit Tätowieren im Laufe der nächsten 10 Jahre gestaltet. Das kann ich überhaupt nicht mehr abschätzen, wie sich Tätowieren weiterentwickelt. Erstens mal die Menge an Läden, die Menge an Tätowierern,
Preisdumping.
Preisdumping ja dazu erhöhen, sich steigernde, immer größer werdende Auflagen in Zukunft, weitaus höhere Kostenapparate, die zu bewältigen sind, auch in Zukunft. Die Frage ist, wird Arbeit da sein? Wie wird es überhaupt, ist es möglich, dann überhaupt noch so ein Geschäft am Laufen zu halten? Oder geht man in den Untergrund? Muss man sich was anderes überlegen?
Ich auch weiß jetzt es die nicht. Farbthematik.
ja,
treffen zum Beispiel.
Alles.
Alles.
Ja. Alles.
Ja, ja.
Das wird jetzt alleine, ich vermute, das wird jetzt bald, jetzt schon losgehen nach dem ersten Lockdown jetzt. Oder zumindest sehe ich eine Möglichkeit, dass was passieren könnte. Ja, Jungs, ihr dürft wieder aufmachen, sobald ihr geimpft seid. Mhm. Das könnte der erste große Einschnitt schon mal sein, mal ganz abgesehen von den Farben und von dem ganzen anderen Kram,
ja,
die buchhalterischen und verwaltungstechnischen Sachen, die sie auch uns in Zukunft dann noch mehr uns aufs Auge drücken wollen.
Ja. Ist,
also, ich weiß es nicht, ob ich in 10 Jahren noch tätowiere. Ich würde es mir sehr wünschen.
Ja.
Das war eigentlich auch
mein Ziel. Du hoffst einfach nicht, dass jetzt da solche Hürden auftauchen, dass du irgendwann so abgefuckt bist, dass du sagst,
richtig,
komm, ey, das ist überhaupt nicht mehr das, weshalb ich hier mal rein bin. Mach doch einen Scheiß alleine.
Genau.
Hast du, musst du mir nicht drauf antworten, und ist ja auch eine sehr private Frage, aber so Altersvorsorge, hast du irgendwas am Köcheln, wo du denkst, so, ich komm, wird schon halbwegs klarkommen?
Man hat natürlich was gemacht, ja, aber nach momentanem Status wird es nicht reichen.
Mhm.
So, ganz einfach. Und vor allen Dingen jetzt im Moment, durch die ganze Lockdown-Geschichte,
ja,
wird auch davon, was von dem, was man sich angespart hat, mhm, oder was für auch sowas gedacht war,
ja,
wird das natürlich auch zur Bewältigung der Kosten reingesteckt. Und wir brauchen die Hilfen, die gekommen sind. Erstmal können wir froh sein, dass wir überhaupt Hilfen bekamen. Also da bin ich jetzt nicht der
in
Meckerer.
In vielen Ländern der Welt.
So sieht es aus. Also uns geht es ja gut im Endeffekt, auf der einen Seite.
Ja.
Auf der anderen Seite bin ich jetzt mittlerweile 6 Monate insgesamt ohne Erwerb, mhm, bei bleibenden Kosten.
Ja.
Da kann sich jeder an 10 Fingern abzählen, dass das nicht gesund ist und dass das nicht gut ist und dass man da finanzielle Probleme bekommt mittlerweile und natürlich auch, ja, ich sag mal, seelische, depressionsartige Sachen, wie auch immer. Also ist alles nicht einfach. Und
ja. Wie sehr vermisst du Tätowieren? Hast du mal ein Tattoo gemacht, vielleicht auf dir selber?
Nee, gar nichts.
Gar nichts.
Ich habe bis jetzt gar nichts gemacht. Ich vermisse Tätowieren sehr. Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall in deinem Leben die längste Zeit, wo du nicht tätowiert hast, mit Abstand.
Absolut, ja, absolut. Ja. Ich habe sonst immer tätowiert. Mhm. Und selbst, wie gesagt, auch als ich die 3 Monate auf Tour war, habe ich auch tätowiert. Also von daher,
ja,
es fehlt mir sehr. Und ich erwische mich ganz oft, dass ich irgendwie bei mir oben ins Nebenzimmerchen gehe. Ich habe da ein kleines Stromgerät stehen und habe da irgendwie Maschinen rum, wo ich dann auch mal ein bisschen fummel alleine, dass ich die nochmal laufen lasse und mal höre und so weiter und so fort. Aber es fehlt mir schon und ich hab auf jeden Fall Bock, was zu machen. Voll Bock, mir geht's auf den Sack.
Aber was genau fehlt dir am Tätowieren? Was ist das, dieses eine Ding beim Tätowieren, ist es dieses... Du denkst nicht groß nach, du bist...
Ein Tattoo machen einfach, das will ich. Das ist dieses eine Ding. Ich will ein Tattoo machen, ich will mit einem Menschen zusammen da sitzen, eine geile Idee oder wie auch immer, und ich will ihm ein geiles Tattoo machen. Und weil, was schaffen, was wieder bleibt, einfach tätowieren. Ich möchte den Geruch, den Sound, ich möchte einfach ein geiles Tattoo, ich will ein Tattoo machen. Das ist das Ding, ein Tattoo machen.
Ja. Verstehst du?
Ja, genau.
Plöger, was ist das für eine scheiß Frage? Ich will Tattoo machen, Mann.
So sieht's aus.
Stilistisch kann man schon sagen, du hast dich auf die beiden großen Strömungen konzentriert. Japanisch.
Ja.
Boldes Japanisch.
Ja.
Kein verspieltes, weicher Hintergrund, Shige Japanisch, sondern boldes Japanisch.
Genau.
Und boldes Traditional.
Richtig.
Und dazwischen, gibt's da was, die Sachen postest oder lädst du dann nicht
hoch? Ich mache ganz viele.
Schriftzüge sehe ich natürlich auch hier.
Da gibt's Mandala-Geschichten, da gibt's hier Wolf-Halb-Mandala, da gibt's, ich mache sehr viel. Mhm. Was ich nicht mache, ist Porträts von Menschen und Biomechanik.
Weil, du hattest es schon erwähnt, es gibt Leute, die können da
genau
besser wahrscheinlich.
Und Biomechanik mache ich auch nicht, weil eben auch, also funktioniert mein Hirn nicht und kann ich auch nicht so.
Schon genug Probleme.
Und es gibt, und eben überhaupt dieses fotorealistische, kann ich nicht, funktioniert mein Kopf nicht. Da gibt es andere Leute, die sind da viel
aber
besser.
Aber gibt es Leute, beraten, die bei euch in den Laden kommen, die sowas wollen?
Du hast natürlich die normalen Kunden, die da mit ihrem Telefon kommen und ihren Arm zeigen, schwarz-grau, realistisch irgendwie. Ja, so hätte ich das gerne. Ich so, du, ich kann dir eine geile schwarz-weiß Tätowierung machen mit einer Lacatrina und noch irgendwie einer Taschenuhr und einer Rose. Kann ich dir machen, aber die wird nicht so realistisch, sondern wir nennen das immer die so ein bisschen doch Semi-Realismus, dünne Linie drum, schöne schwarz-graue Tätowierung, aber so richtig realistisch, in dem Sinne fotorealistisch, nein, bin ich raus.
Mhm.
Nee, aber
und ja, die japanischen Sachen?
Ja.
Wollen Kunden, machst du viel solche Sachen?
In letzter Zeit nicht mehr so. Ja. Es gab mal eine Zeit, da habe ich relativ viel davon gemacht.
Habe ich gesehen, ganze Rippen und so.
Genau, richtig. Aber das ist weniger geworden in den letzten paar Jahren jetzt. Ich habe zwar noch 2, 3, 4 Projekte, die gerade laufen. Einen, den mache ich gerade im ganzen Bodysuit.
Oh, krass.
Und
ganz kurz, hat sich dazu entwickelt oder kam der rein und hat gesagt, pass auf?
Nein, hat sich entwickelt. Hat sich so entwickelt. Aber die Tendenz zum Bodysuit kam sehr schnell.
Ja.
Die kam nach seinen beiden Oberarmen.
Oh, das ist sehr schnell.
Ja. Wo er erst was auf die Rippen wollte und hier und da und da haben wir lange gesprochen und dann haben wir uns zusammen hingesetzt und irgendwann kam er dann mal so, weißt du was, dann machen wir das richtig.
Ja, wenn wir schon
also
mal
das heißt sind. Ja, das heißt jetzt Bodysuit, also bis Oberschenkel, ne?
Ja, ja.
Aber ringsrum inklusive Arsch, ja. Rippen in der Mitte freigelassen, also River freigelassen.
Auf was für Referenzen gehst du in so einem Fall? Oder machst du dich frei und zeichnest einfach drauf los?
Nee, also erstens mal, ich bin auf Referenz angewiesen,
ja.
Weil ich A, nicht den kulturellen Background habe wie die Jungs, ist ja ganz klar. Zweitens habe ich jetzt mein Leben dem Japanischen auch nicht so verschrieben wie manch andere in Deutschland. Ob jetzt der Gordon, ob Shandor, ob und bitte verzeiht
und
mir die ich vergessen habe oder jetzt nicht erwähne, aber alle die ihr euch da so wahnsinnig reinhängt und alles wisst, so tief stecke ich ja gar nicht drin.
Mhm.
So, und dann, ich bin natürlich auf Referenzen angewiesen oder auch einfach Sachen, die ich festgestellt habe, die mir gefallen.
Ja.
Und wo ich dann versuche, diesen Stil zu, nicht zu kopieren, aber den ich halt verinnerliche oder Sachen versuche, in dem Stil zu machen, der dem ähnlich
kommt. Wer gefällt dir denn, was Japanisch angeht zum Beispiel?
Wer gefällt mir? Wer gefällt mir? Von Büchern her,
ja, guck ruhig.
Ja, warte mal. Was haben wir denn da? Also natürlich, Beeinflussung ist Horiyoshi der Dritte, klar.
Aha.
Aber da sind die Sachen vom Horiyoshi dem Zweiten eigentlich...
Finger weg vom Kabel.
Okay,
der Meister. Ist schon...
Horiyoshi der Zweite ist natürlich noch präsenter irgendwie, gefällt mir besser. Dann Horizune. Nee, nicht Horizune. Wie heißt er denn jetzt? Doch, Horizune aus Osaka müsste das sein. Da sind einige. Dann, was habe ich denn da noch? Du, ist jetzt gerade echt schwer zu sagen aus dem Kopf.
Ja, ist öfters so, wenn man es
Du hast die Namen sonst immer im Kopf.
Ja,
und es gibt auch eine Menge Sachen auf Instagram oder so, wo ich die Namen gar nicht weiß, ich die Bilder sehe. Halt ganz klares aufgeräumtes Zeug, die einfach nur Power haben.
Ja.
Da stehe ich drauf.
Ja.
Gar nicht so auf nur spezielle Leute abgestimmt, sondern auf einen gewissen Look. Stil, auf einen Look, einfach auf Power. Müsste mich da aber auch noch mehr reinarbeiten.
Power ist für dich auch, was Japanisch angeht, sattes Schwarz,
Kontraste.
Kontrastreich.
Einfach, genau, Kontrast, ne?
Genau.
Aber ich müsste jetzt gleich echt mal gucken. Ich sehe das Buch von hier, wie der heißt, der mich so weggeflasht hat. Und zwar gibt es von dem ein Buch, was ich leider nicht besitze, was auch gar nicht mehr so häufig zu bekommen ist.
Ein älterer Japaner? Oder
was? Ja. Aha, okay. Ich hatte beim Alex Reinke mal die Möglichkeit, mir dieses Buch anzuschauen.
Ja.
Und das hat mich so weggeblasen.
Mhm.
Ich habe die Fotos irgendwann mal vom, wieder Namensproblem, mein Gott. Mein Kumpel, jetzt in Holland, schon jahrelang.
Marco Brat?
Nein, nee. Yushi Takai.
Aha.
Yushi Takai, der hat mir vor Jahren auf der London Convention, saß mir morgens beim Frühstück in so einem Straßencafé und er zeigte mir irgendwie sein Telefon mit Fotos von diesem Buch, was er beim Hank Schiefmacher abfotografieren durfte.
Aha.
Und der Moment war einfach so unfassbar. Mhm. Einfach so die Hintergründe, wie das angelegt ist, die Power, die dahinter ist. Und
bist du da nochmal an dieses Buch rangekommen?
Nee, ich hab's nicht.
Okay.
Nee. Ja. Ich weiß, dass es, man bekommt es noch, aber es wird im Moment, ich glaube, so zwischen 800 und 1200 Dollar gehandelt.
Okay.
Und nee, habe ich nicht.
Ja, ja. Ja, ja. Was ist so das wertvollste Tattoo-Item, was du hast? Hast du irgendeine krasse alte Maschine oder irgendein
Boah, wertvollstes Tattoo-Item.
Oder für dich wertvoll, wo du sagst so,
also ey, ich habe ein paar, einige Sachen, die für mich besonders wertvoll sind, weil ich sie von den bestimmten Personen bekommen habe, der Austausch, die Momente, die da waren. Ich habe auch irgendwie 2, 3 alte Tätowiermaschinen.
Was für alte Tätowiermaschinen?
Ich habe ich besitze unter anderem, das eigentlich, was könnte mit das einmal das wertvoll vom Finanziellen nicht unbedingt, aber auch so wertvoll zu sein für mich. Und zwar ist das die Maschine ist gebaut worden von Ernie Carafa und Paul Rogers.
Mhm.
Und zwar 1979 und ist 1979 von Don Ed Hardy an Ron Eckers übergeben worden.
Oh,
und das
nur Legenden involviert.
Und das Ganze hat mir Ron Eckers mit einem Kugelschreiber auf einem A4-Zettel mit einem Kaffeering auch noch irgendwie, weißt du, so aufgeschrieben.
Ja.
Ja, sowas.
Ich habe also einen höheren ideellen Wert gibt's ja eigentlich gar nicht.
Nein.
Geil.
Absolut nicht. Ja. Ich habe ein paar Acetat-Stencils und so, aber ich muss auch ehrlich gestehen, ich bin gar nicht so der Sammler. Weil wenn du richtig ins Sammeln reingehst, da musst du so viel Geld ausgeben, so viel Zeit investieren. Und ich habe schon immer so gelebt, so das, was mir zufliegt oder was meinen Weg kreuzt.
Du bist nicht manisch hinterher, ja.
Genau. Ich war damals 2002, als ich da bei American Graffiti war, bin ich aber zum Beispiel extra nach Berkeley gefahren zum Tattoo Archive, zum Chuck Eldridge.
Okay.
Das war so, da habe ich viel auch traditionelle amerikanische Referenz irgendwie mitgenommen und so. Aber jetzt so richtig so ultra von Wert. Klar, ich habe noch eine Jonesy rumliegen.
Es kann ja auch durchaus Jonesy umgekehrt der Fall sein, vor allem mit deinem beruflichen Background, mit Schlosser und so. Ist auch mal da der ein oder andere Ami mal beeindruckt, was du für eine Knowledge über Maschinen hast?
Ja,
das schon.
Oder sagen wir mal so, was heißt bei einem, die merken ganz schnell, wen sie vor sich haben oder dass man auf einem Nenner ist oder wie auch immer. Also das ist schon, zumindest als ich noch mehr Kontakte in die Staaten hatte und mit denen man dann zusammengesessen hat, erstens mal von den Leuten, von denen ich viel aufgeschnappt habe oder eben aus gegenseitigen Gesprächen einfach auch.
Ja,
ne?
ja. Wenn du so deinen Freundeskreis anguckst, wie viel so prozentual, wie viel Tätowierer, wie viele Nicht-Tätowierer, aber richtige Freunde in der Tattoo-Welt hast du sicherlich, oder?
Ja, wäre auf jeden Fall ein richtiger Freund, also richtige Freunde hast du im Leben ja sowieso nur 3 oder 5.
Richtig.
So 3 bis 5, sagt man so.
Genau.
Und da muss ich sagen, habe ich einen auf jeden Fall. Einen richtigen Freund, der Rob Hostetter. In San Diego, schon seit einigen Jahren und der hat das Lifetime da. Und der hat damals auch Lifetime in Denver aufgemacht.
Ja.
Ja, und
wie steht ihr in Kontakt jetzt auch mit Corona? Ihr schreibt.
Ja, wir telefonieren mal, beziehungsweise hier über FaceTime irgendwie sprechen, aber auch gar nicht so häufig. Wir hatten eigentlich geplant, letztes Jahr, im vergangenen Jahr zusammen nach Bali zu fahren, er mit seiner Frau und dass wir uns da treffen. Und dann
war er da schon mal?
Nee, der war noch nicht da.
Das ist natürlich super geil. Ne?
Und dann ich hatte ihm auch gesagt, lass gar nicht lange auf Bali rumhängen, sondern
weiter
ein bisschen rumhoppen.
Ja.
Ja, und das ist ja leider nichts geworden.
Mhm.
Aber wird in Zukunft. Ansonsten habe ich ein paar gute Bekannte innerhalb der Tattoo-Szene.
Ja.
Und aber die Leute, mit denen ich privat am meisten zu tun habe, haben mit Tattoo wenig zu tun.
Ja. Ist vielleicht irgendwann auch entspannt, ne? Weil wenn Tätowierer miteinander rumhängen, muss ich dir glaube ich nicht sagen, irgendwann geht es dann doch wieder ums
Tätowieren. Ist ja so. Und ich meine, mittlerweile hat man ja auch gerne einfach auch mal Feierabend.
Voll.
Weißt du? Und es ist ja sowieso schon, jeder Tätowierer kennt das, wenn er irgendwie schon ein paar Jahre tätowiert und dann, du wirst ja überall angequatscht.
Mhm.
Irgendwie auf einer Party oder irgendwo, hör mal, zu dir wollte ich ja schon immer mal vorbeikommen. Wie auch immer, immer diese Gespräche. Das kannst du halt auch irgendwann nicht mehr hören. Und vor allen Dingen sind das ja dann noch Begebenheiten, dann sind sie betrunken oder wie auch immer. Und dann hat das alles eh nichts auf den Hacken. Und ich sag mal ganz ehrlich, die meisten Leute, über 90%, die dich privat dann oder auf Festivitäten oder irgendwas anquatschen, die kommen eh nicht. Und deswegen ist das eigentlich ganz erfrischend, in seiner Freizeit auch mal nichts mit Tätowieren zu tun zu haben, sondern triffst du dich mit deinem besten Kumpel, gehst in die Garage, schraubst ein bisschen Moped, trinkst 2-3 Bier, laberst dummes Zeug, easy, einfach herrlich. Also das eine ist das eine, das andere ist das andere.
Genau. Hast du vielleicht auch gemerkt, dass es gar nicht so leicht ist, weil, müssen wir auch nicht drum herum reden, Tattoo-Szene oder Tätowierer sind auch oftmals Leute, die ein großes Ego haben, ne, die quasi so Herrscher ihres eigenen Reiches sind, ne, in dem Tattoo-Studio rumhängen. Ja. Ist natürlich auch manchmal so eine gewisse Art Menschenschlag, dass man da vielleicht auch mal enttäuscht wird, wo du denkst so, boah, Keule, ne? Also wir waren doch eigentlich fein miteinander und jetzt kommt die Sonnennummer.
Also ein direktes Problem mit einem habe ich noch nie gehabt.
Ja.
Aber es ist schon richtig, dass gerade in unserer Berufs- oder in unserem Berufsfeld auf jeden Fall starke Egos vertreten sind. Je nachdem, es kommt immer darauf an, wie die nach außen getragen werden, diese Egos auch. Und ich komme eigentlich mit vielen Leuten klar.
Ja.
Und wenn mir was im Vorfeld zu viel ist, dann habe ich da auch gar nicht selber so die Ambition, mich da näher mit zu beschäftigen. Wenn ich mir so, oh Mann, der ist aber laut, nee, da musst du nie haben.
Ja, ja, okay.
Dann ist das so, das ist aber auch nicht schlimm. Jeder darf ja tun, was er möchte.
Ja.
Das ist ja so, aber ich bin da sowieso nicht so für so Extrovertiertheit oder eben sehr starkes Ego, da bin ich relativ weit von weg und das missfällt mir auch oft, wenn das zu stark nach außen getragen wird.
Mhm. Arbeitest du auf Conventions noch? Ausgesuchte wahrscheinlich.
Ich habe eine Zeit lang, ich habe ein paar Jahre gar nichts gemacht und habe mich komplett rausgezogen und weil ich einfach keine Lust mehr hatte. Und dann habe ich, die erste, die ich dann wieder gemacht hatte, war die erste Aachen vom Andreas.
Kaiserstadt?
Ja.
Ist halt ganz was anderes als eine Convention, wie man sie normalerweise
sieht. Ja, ist halt super. Und von da an habe ich dann jetzt ein paar Conventions gemacht, aber auch nicht viele. 1-2 im Jahr. Und ich weiß aber nicht, ob ich jetzt auch nach Corona dann nochmal gehe. Vielleicht auf die ein oder andere Mal.
Du musst da ja auch nicht tätowieren, du kannst ja auch nur so hin.
Ach so, ja, nee, zu Besuch war ich. Also war ich schon hin und wieder auf Conventions, wenn mich was interessiert hat. Ja. Aber jetzt nicht unbedingt zum Arbeiten. Ne? Ja. Und jetzt für die Zukunft weiß ich nicht, ob ich noch an vielen Conventions arbeitsmäßig teilnehmen werde. Vielleicht werden wir einen Stand haben, sodass irgendwie der Marcel und der Holzi und der Sebastian Schürger, dass die vielleicht dann da arbeiten und ich komme noch mal gucken oder mach mal ein Tattoo oder wie auch immer. Das wird man dann sehen, inwiefern das in den nächsten Jahren überhaupt noch wird, möglich ist oder irgendwas. Auch jetzt in Bezug auf die Corona-Pisse.
Ja, ja. Gab es in all der Zeit warst du schon mal so fast durch mit der Nummer? Hattest du mal einen Burnout, mal eine Zeit, wo du überhaupt keinen Bock auf Tätowieren hattest, wo du gesagt hast, komm, ey, arbeitet ihr und keine Ahnung, legt das Geld hin oder was? Oder aber ich habe
einfach keinen Bock mehr. Nee, so weit kam es nicht, weil ich meine, der Marcel war zwar schon hier, aber ich hatte so einen Punkt, mit wo ich da ziemlich, nicht fertig war, aber ziemlich niedergeschlagen war. Das war vor den, weiß nicht, 5, 6, 7 Jahren, weiß es gar nicht mehr, da wo ich mir die 3 Monate Auszeit genommen habe. Aber trotzdem habe ich Tätowier-Equipment mitgenommen, weißt du?
Ja, ja.
Aber trotzdem musste ich hier raus, ich musste hier weg und weil mir einfach viele Sachen einfach.
Gab es irgendeine konkrete Sache?
Nee,
aber einfach so.
Also nichts, was jetzt auch unbedingt dann erwähnt werden müsste.
Ja.
Einfach alles in allem war zu viel, erschlagen, ich war durch.
Ja.
Ich war in allem runter. Bis zu dem Zeitpunkt auch viel, viel, viel tätowiert, auch mit unseren Walk-Ins ja immer, die wir ja schon auch seit 2000 machen. Dann an so Walk-In-Tagen ja auch richtig krachen lassen, die ganze Woche über und irgendwann bist du dann durch. Plus dann kommen noch irgendwelche Entwicklungen im privaten Leben oder die Art und Weise, wie Kunden mit dir oder du mit den Kunden umgehst, wie auch immer. Da war ich irgendwann, musste ich hier weg, um mir erstmal wieder einen Kopf zu machen. Willst du dazu? Wo stehst du? Soll das so weitergehen? Wie geht's weiter?
Wie sieht dein ganz normaler Arbeitstag aus? Ist der schon sehr, sehr stringent strukturiert? Oder machst du auch mal, dass du erst einen Termin auf Nachmittag legst oder was auch immer?
Nee, also in der Regel, wenn es möglich ist, dann fange ich um 13 Uhr an zu tätowieren. Mhm. Bis abends dann. Mhm.
Das heißt abends 18 Uhr?
20 Uhr.
Ach, doch so lang?
Ja.
Oh, krass. Okay.
Oftmals auch mal länger, ne? Kommt jetzt drauf an. In der Regel sind es 2 Termine.
Ja.
Die ich so vergebe, also immer den um 13 Uhr und dann den um 16.30 Uhr. Mhm. Kann natürlich auch mal sein, dass du ein paar kleinere Sachen hast oder wie auch immer. Oder auch mal, wenn jetzt einer kommt und will ein Backpiece, nimmst du den Tag Zeit.
Klar.
Ne? Mhm. Ist ja klar. Aber der Tag ist ja total strukturiert. Ich stehe morgens um 7:30, 8 auf, Kaffee trinken, wie auch immer, und dann fängst du an, deinen Kram vorzubereiten, zu zeichnen. Ich zeichne.
Du machst das nicht mehr abends nachher.
Nein. Ich zeichne immer morgens an dem Tag,
ja,
wo tätowiert wird. Da bereite ich meinen Kram vor. Ja. Es sei denn, es sind mal größere Sachen, ja, wo man ein bisschen mehr Vorlaufzeit braucht. Obwohl manchmal bin ich auch ein Schlunz und mache das trotzdem dann erst an dem Vormittag.
Ja, ja, ja. Und Freihand?
Du meinst direkt aufmalen? Ja, kommt natürlich auch mal vor, gewisse Sachen, klar. Hm. Und dann fährst du in den Laden und dann tätowierst du ab 1 bis abends und dann gehst du nach Hause. Und ab dem Moment, wo ich zu Hause bin, ist auch nichts mehr mit Tätowieren. Natürlich. Ist also auch kein, zeichne ich nicht mehr, selten, dass ich mal male.
Ja.
Und da ist dann echt Freizeit.
Ja. Ja, muss ja auch, also.
Hm? Früher war das anders. Mhm. Früher hat sich alles nur ums Tätowieren gedreht. Das aber war ja früher bei uns allen so. Bei den ganzen Tätowierern auch aus unserer Ära, denke ich. Alle waren heiß, alle hatten Bock. Und
wann ist das so ein bisschen weniger geworden? Vor 10 Jahren oder so?
Bei mir, ja. Ich denke mal, das hat sich so... Das war so ein schleichender Prozess dann auch. Mhm. Ne? Und ganz bewusst eben auch dann nach meinem 3-Monats-Aufenthalt da im Ausland, wo ich dann nochmal sagte, ey komm, fahr runter.
Ja. Ja. Von wem möchtest du noch tätowiert werden?
Von wem möchte ich noch tätowiert werden?
Ja.
Da sind eigentlich, in erster Linie möchte ich von meinem lieben Kumpel Xandi Fromm unbedingt endlich meine Tätowierung noch bekommen.
Ja.
Wir gehen jedes Jahr zusammen surfen. Es hat sich bis jetzt nicht ergeben, keine Ahnung. Ja, ich denke, dass auch bald mal was von meinem Holz hier endlich mal sein
muss. Wer den noch nicht kennt, wie heißt der bei Instagram? Wie heißt der denn?
Holz79?
Genau, ja, ich glaube Holz79, genau.
Genau.
Marcel Holzum.
Genau.
Also ich feiere seine Sachen hart, ey.
Die sind das auch hart, die sind auch sehr geil. Ey. Ja. Da bin ich froh, dass der hier bei mir arbeitet auch. Ja.
Crazy shit, ne?
Ja.
Teilweise so.
Und ne? Dass wir schon so viele Jahre zusammenarbeiten.
Wie lange arbeitet ihr zusammen?
Es sind jetzt 10.
Okay,
ich glaube, sind schon 10 Jahre.
Über den Weg gelaufen?
Ja, er ist hier vorbeigekommen und hat gefragt, ob ich ihn ausbilde.
Ah, du hast ihn klassisch ausgebildet. Ja. Oh, das hat einen guten Job gemacht.
Ja.
War der erste?
Ja, ohne ihn wäre es nicht
menschlich gegangen. Natürlich eine Katastrophe.
Nein, absolut nicht. Nein, um Gottes Willen.
Nein, das war jetzt super ganz Zeit. Mit ganz viel Ironie. Ich habe, glaube ich, einmal mit ihm telefoniert. Da war er aus
also er ist der Erste, den ich richtig ausgebildet habe.
Ja.
Ich habe im Laufe der Zeit, war schon mal jemand, der es mal vorgehabt hat, aber das war auch kein Ausbilden, der war zwar eine Zeit lang als Hangaround hier, hat aber auch nicht wirklich, das war nichts.
Ja.
Ja, und dann war mal der Phil Steinke hier, auch der Irre auf Instagram.
So heißt er wirklich auf Instagram.
Ja, der Irre.
Ja,
und Phil hat privat tätowiert in Ibbenbüren. Und hat sich aber, und ich hatte mal eine Zeit lang so eine Ibbenbürener Crew, die sich haben tätowieren lassen.
Ja.
Und Filzi kam dann hier hin und dann habe ich ihm auch gesagt, weißt du was, oder habe mir auch gedacht, ey, bevor der zu Hause tätowiert und die ganze Crew und so weiter, dann hol ihn doch lieber hier hin, dann arbeitet der für dich und er macht coolen Scheiß und du hast noch jemanden, der hier arbeitet.
Ja.
So, und das war aber kein Ausbilden in dem Sinne, das war vorm Holzi.
Ja.
Und dann hatte der Phil hier aufgehört. Und ja, und dann kam Marcel.
Mhm.
Und da seitdem ist Marcel hier.
Ja.
Ja. Und der Schügi kam dann.
Hattest du dir, bevor du gesagt hast, also das ist ja auch ein Commitment, du sagst zu ihm, ich bilde dich aus, Punkt. Hast du dir dann, so einen groben Fahrplan zurechtgelegt, wie du das machst? Oder hast du gedacht, komm, ich lasse das Tag für Tag auf mich zukommen und gucke ich mal, was ich ihm da wann, wie, wo zeige?
Also einen direkten Fahrplan, also so, dass ich mir jetzt ein Konzept geschrieben hätte, nein.
Das nicht, aber so eine generelle Auslegung.
Aber eine gewisse Richtung von Sachen, die man halt wusste, wie andere ausgebildet worden sind durch meine Connections in den Staaten und so, ja. Und was nötig ist. Ja. Das ja, aber ja, und dann aber auch einfach passieren lassen. Die Ausbildung von Marcel ist zum Beispiel jetzt ganz anders verlaufen wie die vom Sebastian. Aha. Der war jetzt, der ist jetzt seit 4 oder 5 Jahren hier. Und das ist ganz anders verlaufen.
Ja.
Ne? Also es gibt da auch, kannst ja nicht bei jedem Menschen alles gleich machen.
Mhm.
Ne? Der eine braucht so, der andere so. War für mich auch Neuland bei Marcel. Ja, aber mit beiden Jungs Glück gehabt.
Ja. Ich komme zu meinen letzten beiden Fragen, die ich ja traditionsgemäß da immer so stelle. Du weißt natürlich, welche das sind.
Ja. Ja.
Ja, dann beantworte doch mal. Was kann der Mensch, Dirk Reuter, denn gut und was kann er nicht so gut?
Ich habe da lange drüber nachgedacht und.
Das habe ich befürchtet.
Also, erstmal, was mit gut zu beurteilen, kann ich mir ja gar nicht erlauben, weil das müssen, wenn andere Menschen über mich sagen, als bevor ich selber sage, was gut ist. Aber ich weiß, was ich gut kann. Und zwar Klamotten vergessen. Und Sachen verbummeln, da bin ich spitze drin. Das kann ich richtig gut.
Gruß an Sarah, deine Freundin, Frau, ne?
Ja, also auch so hier Sachen vergessen, verlegen. Ey, wo ist mein Scheiß? Oder wer hat, den muss ich noch anrufen. Also da bin ich großartig drin.
Ja.
Und?
Ja, irgendwie beantwortet die zweite Frage fast so ein bisschen mit, ne? Was kannst du nicht so gut?
Was kann ich nicht so gut, ich kann mehrere Sachen nicht so gut. Was auf jeden Fall echt nicht so gut ist, ist Schriftkram beantworten von E-Mails, ja. Nachrichten, Internetpräsenz, WhatsApp, Instagram kann ich nicht.
Mhm.
Also auch überhaupt diese ganze Kommunikation, das ist so wirklich so, oh.
Das heißt,
da tue ich mir sehr schwer mit.
Das heißt, wenn man dir so eine Direct Message schickt auf Instagram, antwortest du eigentlich gar nicht so wirklich.
Es wird besser.
Okay.
Es wird besser. Also man darf mir aber nicht böse sein, wenn es mal 2, 3 Tage dauert.
Mhm.
Oder auch wenn ich es mal vergesse. Also
aber fragen da Kunden konkret, also geht es dann wirklich um Motivbeschreibung und all sowas? Weil das ist ja doch wirklich die falsche Form für sowas.
Also ganz ehrlich, ich persönlich habe sehr wenig über Instagram zum Beispiel.
Ja, okay.
Ist aber auch einfach meiner Person geschuldet, denke ich mal. Mhm. Weil ich bin so, ey, ruf mich an.
Ja.
Weißt du, ja. Wir können telefonieren und spitz und dieses ganze.
In 2 Minuten Gespräch ist doch alles geklärt meistens.
2 Minuten Gespräch beantworten mehr als 10 Mails, die du hin und her steckst.
Ja.
Plus ich kann nicht vernünftig tippen, das dauert immer ewig. Ich muss immer die Hälfte löschen, weil ich mich verschreibe oder sonst irgendwas.
Oder scheiß Wort erkenne.
Ja, genau. Oder deswegen, ich bin so ein Telefonmann, also telefonieren.
Ich gehe aufs Telefon ran.
Genau, und deswegen tue ich mir einfach schwer mit diesem Beantworten von so Sachen oder eben verbummeln und vergessen.
Mhm.
Ne? Ah ja, dann guckst du zwischendrin, kennst du ja vielleicht selber, ah ja, der hat mir geschrieben, ah, alles klar, den muss ich gleich noch schreiben. Zack.
Ja, weg
ist Tätowier ist fertig, verlässt den Laden, ab nach Hause, Bier auf, oh.
Ja.
Vergessen.
Mhm. Ja.
Passiert.
So ist es.
Dirk,
ich danke dir vielmals für dieses Gespräch.
Das war's.
Okay. Es sei denn, du willst noch irgendwas.
Ach, wir könnten noch lange quasseln. Ich habe noch eine Menge, aber.
Aber mit gerne. Dir doch nicht.
Gerne, gerne.
Ich danke dir.
Ich danke dir auch. Danke fürs Kommen und bis dann.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.